Herzlich willkommen zum Ende der Trilogie. Heute mit hohem Besuch von Björn Thies und Jon Brandabruer. Viel Spaß bei Football Quark.
Football Quark. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Ist Tom Dill und wir nehmen diese Sonderfolge zum ersten Mal mit vier Personen auf. Wir fangen mit Tobi an.
Ah,
links neben mir sitzt Tobi.
Ja, diesmal nicht dir gegenüber.
Nicht gegenüber, ist richtig ungewohnt. Das ist wie, als wenn er vor allem gefühlt sitzt, der gerade quasi hinter mir. Ein bisschen unheimlich.
Ist eine komische Perspektive. Aber die Aussicht ist schön. Bei wen sehen wir, Tom?
Björn und Jon. Schön, dass ihr hier seid.
Danke für die Einladung.
Ja, danke.
Um mal zu erklären, warum wir uns hier getroffen haben. Wir haben ja in der Vergangenheit schon zwei Sonderfolgen mit Björn gemacht zum Thema mentale Gesundheit, Druck im Leistungssport. Und die letzte Folge, die Tobi und Björn zusammen aufgenommen haben, die ihr übrigens auch noch in der Playlist hören könnt, jetzt zum Nachhören, endete damit, dass es ja eigentlich cool wäre, wenn man jetzt auch nochmal die Perspektive einnehmen könnte, wenn jemand wirklich eine Verletzung gehabt hat und wie man sich da mental wieder rausarbeiten kann. Und da wir alle zusammengespielt haben, ist uns eine Person eingefallen, die sozusagen eine Verletzung, die wir auch alle mitgekriegt haben und die, glaube ich, in unserer aller Leben in Erinnerung geblieben ist. So kann man es, glaube ich, nehmen. Deswegen ist Jon hier. Herzlich willkommen.
Danke dir. Ja, ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern.
Also, das ist immerhin.
War leicht prägend. Ja.
Zur Erklärung, wer ist Jon Brandabruer? Jon Brandabruer hat Football gespielt bei den Hamburg Young Huskies, bei den New Yorker Lions, bei den Hildesheim Invaders, bei den Leipzig Kings.
Versucht, sagen. Also, seien wir ehrlich, ich habe es versucht, aber das kommen wir gleich nochmal zu, sagen wir es mal so. Der Körper wollte dann doch nicht mehr so richtig und dann ist ein bisschen was dazwischen gekommen, leider.
Aber immer noch dabei gewesen.
Dabei sein ist alles. Ne?
So muss man sehen. Also immer vom von dem Football-Virus sozusagen nicht losgekommen. Und in seiner Freizeit hat er ganz viele Jobs. Und bei Jon weiß ich tatsächlich grundsätzlich, natürlich hat er eine CrossFit-Box, so wie sich das gehört. Aber er macht auch noch ganz viele andere Sachen und das muss er am besten selber erklären.
Also,
dass er studiert hat, das weiß ich auch.
Also, genau. Also, wie gesagt, bin halt Hamburg aufgewachsen und bin dann zum Studieren nach Hannover gegangen. Habe das dann auch alles abgeschlossen. Mein Master habe ich gemacht, als ich dann mich verletzt hatte. Also ich arbeite in der Beratung, also IT-Beratung ist es. Habe dann nebenbei die CrossFit-Box und mache dann noch so ein bisschen Personal Training und Kraft- und Ausdauerprogramme für Sportler, dann sportartenspezifisch auf die entsprechenden Herausforderungen, die die dann haben.
Also für deine CrossFit-Box kannst du ja auch Werbung machen, wenn du willst, kein Problem.
Ja, First Class Performance. Wir sind nicht auf Spotify vertreten. auf Instagram oder ja auf First Class Performance, also first-class-performance.com. Genau, und wenn ihr Lust habt, schaut gern vorbei.
Warum eigentlich nicht, Jon? So ein CrossFit-Podcast? Hm? Deutschsprachig?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da gibt es schon so viel. Und für mich war CrossFit ja auch immer nur so ein Mittel zum Weg, sage ich mal. Und ich finde, das ist für die allgemeine Fitness und eigentlich für den Durchschnittsmenschen das perfekte Programm ist.
Also für Björn.
Björn macht es ja auch, ne?
Ja, klar.
Aber er ist sehr weit über dem Durchschnitt natürlich.
Naja, das habe ich heute beim Workout wieder ein bisschen anders gesehen. Aber
ja, genau.
Nein. Bei Björn muss man erzählen, dass er ja tatsächlich international schon angetreten ist beim CrossFit.
Ja, reingerutscht, ne? Ein Nachrückverfahren 2019 bei der Europameisterschaft in Budapest, aber ja.
International kommt. Angetreten.
Wer weiß, so. Was jemand nicht leiden kann, wenn Menschen was richtig Krasses gemacht haben und dann so tun, als wäre das gar nicht krass. Ja, das ist einfach krass. Nimm es einfach so hin.
Man verliert irgendwann mal den Überblick, wenn du anfängst, dich halt mit anderen Leuten zu vergleichen und ich sag mal, ich bin jetzt 50, aber und klar, wenn mir Freunde sagen, du bist fit mit 50, aber wenn ich mich dann mit anderen 50-Jährigen in CrossFit vergleiche, bin ich halt manchmal ein Lauch, muss man einfach so sagen.
Du musst halt manchmal nach unten gucken.
Ja, ja.
Ja. Immer nach unten treten, das ist immer gut.
Ja. Grundsätzlich, ne? Alles andere ergibt gar keinen Sinn.
Ja, verstehe ich gar nicht.
Wie soll man sonst, wie soll man sich gegenseitig Platz machen?
Ja.
Ja. Björn, möchtest du noch ein paar andere Sätze? Du bist ja neben deiner CrossFit-Karriere auch noch Psychologe.
Genau, und darüber gingen ja auch schon die letzten beiden Folgen und da hatte ich ja schon mal gesagt, dass so ein, ja, eigentlich so ein super interessanter Bereich eigentlich die Verarbeitung von Sportverletzungen sind. Und das ist ja Schwerpunkt heute, auf den wir ja dann gleich noch eingehen werden. Und es ist einfach ein Bereich, der völlig, ich sag mal nie von der psychologischen Seite gesehen wird. Ich habe zum Beispiel früher mehrere Fortbildungen gehalten, genau zum Thema Sportverletzungen. Und da waren grundsätzlich immer viele ehemalige Leistungssportler anwesend, haben zugehört. Und ich habe am Anfang immer die Frage gestellt, wer von euch hat sich denn schon mal schwer verletzt? Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt, aber nochmal zur Wiederholung. In der Regel meldet sich keiner dann in dem Saal. Und wenn man dann anfängt, so ein bisschen mit den Leuten zu reden, mit in Kontakt kommt, ja, ich hatte da mal eine Gehirnerschütterung, wo ich dann halt 3 Monate lang keinen Sport mehr machen konnte. Und ja, da habe ich mir fast das Genick gebrochen. Und solche Sachen kommen dann auf einmal raus, wo du so denkst, ihr habt doch vorhin gesagt, ihr habt noch nie eine schwere Sportverletzung gehabt. Also das wird teilweise wirklich so verdrängt als normal angesehen. Wir hatten vorhin im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen gehabt, über dich, Torben, ne, mit der Gehirnerschütterung, die du mal in Paderborn hattest. Und wo dann sich das Team eher danach fast lustig über dich gemacht hat. Und wenn man das sich mal vorstellt, ne, eine Gehirnerschütterung ist so eine heftige Verletzung, die so unterschätzt wird wieder. Ich meine, nicht umsonst hat die NFL dann ein riesiges Programm aufgezogen, weil die mittlerweile verstanden haben, was das für enorme Nachwirkungen eigentlich hat. Und was hat die Mannschaft gemacht? Die hat sich lustig darüber gemacht, weil der Stellenwert, also lustig, klar, keiner wollte dich ja fertig machen, aber das Ganze wird nicht so ernst genommen an der Stelle.
Das stimmt, es lag in der Situation, da muss ich die Mannschaft tatsächlich in Schutz nehmen.
Ja.
Es haben schon erstmal alle drauf geachtet, dass man wieder stehen kann und dass es einem gut geht sozusagen. Ja, ja. Aber als das dann abgesegnet war, dass es okay ist, doch nicht so schlimm wie gedacht. Ja, okay, jetzt dann können wir auch Witze machen.
Ja, genau, aber das ist ja diese Unterschätzung. Ne? Also gerade Gehirnerschütterungen, die können manchmal jahrelange Nachfolgen haben. Also dass das oft nicht klar ist. Und oft werden Sportler dann als Idioten oder sonst was bezeichnet, weil die dann wirklich nicht mehr klarkommen. Also gerade Gehirnerschütterungen sind so ein enormer Bereich, woran man im Übrigen auch arbeiten kann, solche Gehirnerschütterungen besser zu verarbeiten. Also da gibt es viele Möglichkeiten mittlerweile, wobei das ein Riesenfeld ist, wo noch viel Forschung betrieben wird. Aber ja, Sportverletzungen werden oft so angesehen, ja komm, Augen zu, sei kein Weichei, durch, stell dich nicht so an, weiter. Es gibt ja auch diesen Spruch, ne, wenn man vom Pferd fällt, soll man wieder aufsteigen, was ja grundsätzlich stimmt. Aber wenn ich aufs Pferd steige und diese Sportverletzung noch in meinem Kopf steckt, dann falle ich garantiert relativ schnell wieder vom Pferd runter und dann verletze ich mich noch mehr.
Ich kann tatsächlich wenn ich mich daran zurückerinnere, ich habe in der nächsten Woche haben wir gegen die Lübeck Cougars gespielt und ich habe mir selber eingeredet, dass ich habe am Dienstag dann ohne Helm mittrainiert, am Donnerstag habe ich wieder mit Helm mittrainiert und am Samstag habe ich gespielt, weil es war ja ein wichtiges Spiel.
Ja.
Und da habe ich mir eingeredet, dass das in dem Moment vollkommen richtig war.
Ja, ja.
Wahrscheinlich aus medizinischer Sicht.
Totaler Schwachsinn.
Ja. Totaler Blödsinn. Ja, und also ich habe, glaube ich, auch, ich habe gegen die Cougars auch definitiv nicht gut gespielt.
Ja, gut, klar, dass es eh noch im Schädel steckt. Also erstmal die Sorge und das Zweite, aber dass es auch rein medizinisch einfach nicht sinnvoll ist. Das ist, also gerade die Gehirnerschütterung, die du da beschrieben hast, also da sollte man Minimum 2 Wochen. Als Mindestmaß eigentlich draußen sein, aber ja gut.
Ja, aber es wurde damals auch, also sagen wir es so, es wurde ja auch von der Mannschaft und auch vom Trainerstab damals auch so bestätigt, ja, spiel mal wieder, ist wichtig, ist ein wichtiges Spiel.
Ja,
und erholen kannst du dich auch danach.
Ja, klar.
Ja. Aber es geht tatsächlich ja heute gar nicht darum, sondern um das Spiel gegen die Berlin Adler. Wir müssen jetzt die Leute mal ein bisschen abholen.
Ja.
Ich kann mich tatsächlich an das Spiel gegen die Adler sogar noch erinnern und vor allem an die Hinfahrt. Weil Jon da 1000-mal gesagt hat, ich hasse Berlin.
Ja, das ist, dazu vielleicht eine kleine Vorgeschichte. Ich bin halt in Hamburg aufgewachsen und haben in der GFL Juniors gespielt. Und da war es halt so, dass wir 4-mal im Jahr nach Berlin gefahren sind und 4-mal im Jahr mindestens gegen Berlin gespielt haben. Dann haben wir noch ein Spiel gegen die, ein Jahr waren da noch die Berlin Thunderbirds damals in der GFL Juniors. Das heißt, 6-mal Berlin. Ja, und dann haben wir halt immer gesagt, das Schönste an Berlin ist der McDonald's auf der Autobahn zurück nach Hamburg. Ja, ne? Also das ist Berlin, bin ich nie mit warm geworden, sagen wir es mal so. Das ist aber, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung und hat kann, schöne Ecken.
Ich kann sogar noch sagen, dass wir auf der Hinfahrt das Lied Ich und mein Holz umgedichtet haben auf Englisch. Und immer wenn ich das Lied höre, denke ich immer noch an die Situation, dass sich Jon an dem Tag verletzt hat. Das ist bis heute noch so.
Ja, es ist, also daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so erinnern.
Ich auch nicht. Bist du sicher, dass das nicht
das war,
hast
das
das
war
nur du
zu,
gehört? Oder?
Nein, zu 100%.
Okay. Mhm. Jörn, kannst du dich daran erinnern? Ich war tatsächlich bei dem Spiel nicht dabei. Ich habe das aber live mitverfolgt aus der Schweiz. Und ja, habe es aus einer anderen Perspektive, die Verletzung von Jon, miterlebt. Ist aber genauso stecken geblieben, obwohl ich nicht vor Ort war. Aber ich habe es halt gesehen im Livestream. Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob man es da gesehen hat. Ich habe nur irgendwann das Tape geguckt von dem Spiel.
Ja, da, klar.
Und da hat man es nicht gesehen.
Nein, die Verletzung, aber gut. Ich habe mitbekommen, dass da eine Unterbrechung war und dass sie nicht umsonst war, dass sie lange war, verdammt lange war und habe dann schnell mitbekommen, dass du da lagst und da war ich schon völlig geschockt gewesen. Ja. Also das weiß ich noch.
Was, also möchtest du nochmal beschreiben, was da eigentlich passiert ist? Was ist an dem Tag kaputt gegangen sozusagen, also an deinem Körper?
Erstmal. Ja, also ich hatte einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch, der sich dann ein bisschen gestreckt hat mit Infektionsrisiken, sage ich mal, weil ich mit meinem Schienbeinknochen im Gras stecken geblieben bin. Und dann hatte ich Erde auch im Knochenmark und überall in der Wunde. Und also Krankenhauskeime etc. ist dann halt immer ein hohes Risiko, weswegen ich dann auch, ich glaube, 3 Wochen in Berlin geblieben bin damals.
Ja, im Bundeswehrkrankenhaus. Genau, Marc und ich sind dann noch 3 Tage später noch vorbeigekommen.
Ja, genau, Das weiß ich auch noch, auch wenn ich eigentlich immer nur im Delirium war und auf Schmerzmitteln und immer nicht so wirklich was mitbekommen habe. Aber ja, genau, und das, also das offener Bruch halt. Ich kann mich eigentlich auch noch an das Spiel sehr gut erinnern und ich weiß auch noch, was sie gespielt haben. Die sind viel in der Empty rausgekommen, weil sie deren Running Back, glaube ich, verletzt hatte. Hatten dann eine Zeit lang versucht, mit Countern und Pulling Guards zu kommen. Das hat dann auch nicht funktioniert. Und dann sind sie halt, wie gesagt, in der Empty rausgekommen und haben eine Jet Motion gespielt, haben dem Receiver den Pitch gegeben und ich stand im Block, wollte mich vom Block lösen, habe den Receiver zurückgepusht, habe dann gezogen und wollte nach innen breaken, weil der Ballträger halt innen war. Und in dem Moment ist unser Safety am Tackle vorbeigesprungen, beziehungsweise hat sich am Ballträger festgehalten und ist mir mit der Hüfte in den stehenden Unterschenkel halt gefallen.
Ja.
Genau. Und das war so der Verletzungshergang.
Grüße an Jake.
Genau, ja, genau.
Wir können jetzt Name-Dropping betreiben, er ist immer noch in Hildesheim.
Ich weiß. Nee, aber es ist, weißt du, es ist das Spiel und also auch da schon, ne, konnte ich halt immer relativ distanziert drauf gucken. Ne? Es ist halt das Spiel, shit happens. Hat man halt manchmal einfach nicht unter Kontrolle. Ne?
Ich hab mich danach mit Jake unterhalten und er hat dann immer sehr betont, nein, ich bin nicht das Opfer in dieser Geschichte. Aber ich lag da drunter und dieser offene Bruch war in meinem Gesicht und das war richtig schlimm. Und er nur so, ich bin ja nicht das Opfer in dieser Geschichte, das weiß ich. Aber ich hätte fast gekotzt. Ich sag, okay, ist gut, Jake. Ich bin auch froh, dass ich auf der anderen Seite Safety war. Verstehe ich.
Ich weiß, dass Jon in der Nachbetrachtung immer nur gesagt hat, warum wurde ich nicht ohnmächtig? Ich warte darauf, dass ich ohnmächtig werde. Ja. Was passiert hier? Warum werde ich nicht ohnmächtig?
Ja, das war ziemlich, also ich weiß nicht, ob es besser ist oder ob es schlechter ist, von einem medizinischen Standpunkt, keine Ahnung. Ich glaube, für mich wäre es so ein bisschen cooler gewesen, wenn man so, ach ja, dann bist du weg und dann wäre was im Krankenhaus wieder auf, aber es war dann halt nicht der Fall. Ja. Also ich weiß halt nur noch, dass, also es war ein Riesenhaufen und ich habe mich vom Block gelöst und dann habe ich gemerkt, wie mir die Füße unterm Boden halt irgendwie weggerissen werden und hat es auf einmal nur wehgetan. Also ich habe nichts knacken gehört wirklich, sondern es war dann einfach nur tierischer Schmerz und habe dann mein Knie angezogen und dann habe ich halt gesehen, dass mir mein Fuß entgegengekommen ist und dann dachte ich mir, das soll glaube ich nicht so und habe dann aber auch nicht mehr hingeguckt, weil ich mir schon dachte, ja gut, okay, das sah so komisch aus, das muss ich jetzt nicht nochmal sehen und dann sind auch relativ schnell Claudi
und Britt.
Und Claudi und Britt gekommen, dann waren auch noch Kretti und
unsere Physiotherapeuten.
Und dann meinte ich, ja, ne, ist der Knöchel, ne, so nach dem Motto, okay, hast du vielleicht noch was ausgerenkt oder sowas, ne, weiß man ja nicht. Und dann habe ich nur Claudi hören sehen, hier ist ganz viel Blut. Und ich so, Ich glaube, es war nicht der Knöchel.
Danke für die Info an dieser Stelle. Ja, so ich bin noch nicht ohnmächtig.
Ja, genau. Und ja, und dann weiß ich nur, dass die sich um mich gekümmert haben. Und ich habe dann auch gemerkt, dass bei mir ganz viele Sachen halt einfach im Kopf dann in der Situation halt irgendwie durch den Kopf gegangen sind.
Was war das? Also, wenn du darüber reden möchtest.
Ja, also am Anfang kommst du halt nicht drauf klar. Du hast halt unheimlich viel Adrenalin. Dann haben wir irgendwann Jake auch noch unter mir weggezogen. Und dann irgendwann, weiß ich nicht, also mein Kopf hat Faxen gemacht. Ich habe dann angefangen, Witze zu reißen und so, sobald du dann halt wieder klargekommen bist. Keine Ahnung, was dann die biochemische Reaktion in meinem Gehirn war. Das war auf jeden Fall nicht natürlich und nicht gut, glaube ich. Also ich habe dann Witze gemacht und habe dann, dann weiß ich auch noch, Josh war da. Und dann habe ich zu Josh gesagt, er soll meine Freundin anrufen, dass ich jetzt, dass ich morgen nicht mit Teddy gehen kann, also unserem Hund. Hat er dann auch gemacht. Und ja, dann weiß ich eigentlich, also ich weiß auch gar nicht, wie lange ich lag. Ich weiß, dann lag ich ein bisschen und dann kam die Notärzte und dann habe ich gesagt, so, ey, ne,
gib mir mal was. Das hat auf Ewigkeiten gedauert.
Ja, ich habe es ja nur von außen mitbekommen. Ja. Ich glaube, es waren schon 20 Minuten, die Jack unter dir lag, letzten Endes. Und, aber das ist das Interessante dabei, dass du ja, also ich meine, das, worüber wir ja reden, ist einfach eine Schocksituation. Ne? Eine Schocksituation regelt der Körper eigentlich eine ganze Menge für einen. Also du hast gesagt, das wäre jetzt nicht so toll gewesen, Witze zu machen, aber das ist eine völlig typische Reaktion, Witze zu machen. Selbst Schutz ist das letzten Endes. Und ja, die Zeitwahrnehmung ist halt völlig eine andere. Also das ist, man selber nimmt es ganz anders wahr, als es dann wirklich von außen wahrnehmbar ist. Ne? Also du hast es scheinbar viel kürzer wahrgenommen, als es tatsächlich war. Was ja auch ein Selbstschutz ist an der Stelle.
Also ich kann es halt wirklich, ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Das, also wirklich, das war gar, also ich lag da und dann kam irgendwann der Notarzt. Das ist so meine Zeitwahrnehmung. Ne? Ja. Ich weiß, dass dann, also beim Footballspiel müssen dann ja auch immer Krankenwagen irgendwie da sein. Ich weiß, dass die dann auch da waren.
Ja, aber die.
Aber ich weiß nicht, ob
die waren aber nicht vor, die waren aber nicht vor Ort.
Das ist ja auch schon Ewigkeiten. Das ist ja auch schon Ewigkeiten nicht mehr so. Das war ganz, also das war ja, das ist lange her, dass Krankenwagen da sein müssen. Das war in den 90ern.
Ja, okay, so alt bin ich dann auch nicht. Aber 2017 war es halt, ne? Und ja, dann, also der Notarzt kam dann irgendwann, das weiß ich noch, und der hat mir einen richtig geilen Scheiß gegeben.
Ja.
Also das war so ein morphiumbasiertes Schmerzmittel. Und da hatte ich dann wirklich so eine außerkörperliche Erfahrung, weil ich mir so dachte, oh, ist ja doch eigentlich ganz angenehm hier. Ne?
Hast du über deinem Körper geschwebt und auf die Verletzung geguckt?
Ja, so ungefähr. Also es war halt, also die haben mir gesagt, das ist sowas Ähnliches wie Heroin. Ne?
halt, können Sie mir was für zu Hause mitgeben?
Ja, so ungefähr. Also das war schon der Wahnsinn, dieses Zeug. Ne?
Wenn ich da ganz kurz immer mal einbreche, ne? Also das, was du ja beschreibst, ist zwar durch das Mittel gewesen, also das ist ja eigentlich ein dissoziativer Zustand. Das heißt, ich gehe, entferne mich aus dem Körper, nehme den von außen wahr, ich nehme nicht mehr so viel Dinge wahr, nehme keine Schmerzen und so weiter wahr. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was der, was unser Geist auch ohne solche Stoffe machen kann. Klar, das war sinnvoll, das war gut, dass du das Mittel dabei bekommen hast. Aber das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die wir ja haben, dass wir uns neben uns stellen und nicht mehr spüren, was eigentlich in uns drin ist. Kennen natürlich auch viele Menschen aus ganz anderen Situationen, die jetzt nicht mit Verletzungen zu tun haben müssen. Aber auch, das wird zwar manchmal so als eine, in der Psychologie, so Dissoziation, als was nicht so Gutes angesehen, aber eigentlich ist das ein hervorragender Hilfsmittel unserer Psyche.
Kann man sowas trainieren? Also hilft das auch in Situationen? Und kann man sowas dann halt auch trainieren für die Situation, wenn man das gebrauchen kann?
Absolut. Natürlich kannst du das trainieren. Ja, ich wollte gerade überlegen, wie, aber nein, bleiben wir vielleicht erstmal bei stehen. Das ist trainierbar und ich glaube, das kennen auch einige Sportler. Also CrossFit ist ein prädestinierter Sport dafür, wenn du ein Workout machen musst, wo du einfach nur Qualen erlebst und es einfach nur scheiße ist, dann kannst du dich, es ist hervorragend, da so ein bisschen sich auszuschalten, daneben zu gehen und das Workout einfach irgendwie zu machen und danach zusammenzubrechen. Aber während des Workouts kannst du teilweise das wirklich lernen. Und ich glaube, gerade die Profis, wo man so sagt, okay, die müssen so durch dieses schwarze Tal gehen, also das, durch diesen absoluten Schmerz, ja, die können das nur, indem sie sich daneben stellen. Also wenn du diese Schmerzen da erlebst, das dann bremst du dich aus. Und dich daneben zu stellen, dissoziieren, ist einfach ein unheimlich wichtiges Mittel. Aber klar, du sollst es nicht übertreiben. Ne? Das ist eigentlich für Notsituationen gedacht. Also das ständig und dauerhaft nicht auf deinen Körper zu achten, ist natürlich nicht sinnvoll für den Sport.
An alle Zuhörer vielleicht zur Erklärung, niemand zwingt Björn zum CrossFit, ne? Außer er selber vielleicht.
Ja, CrossFit muss man natürlich, nein, An dieser Stelle nicht. Ich wollte nur sagen, das ist ja nicht einfach nur ein Wettkampfsport, wo man immer so schlimme Sachen machen muss. Man kann es ja auch sehr gesundheitsbetont machen, so dass du gar nicht in diesen Bereich reinkommen musst.
Also ich glaube, man muss immer an die Grenzen gehen. Egal wer du bist, egal was du machst, du musst immer 120% gehen. Nein, nein.
Also an alle Zuhörer, für die, da ist ganz viel Ironie gerade dabei gewesen. Genau. Weil sonst kriegen wir komische Nachrichten.
Ja. Das glaube ich auch. Ja. Nein, also ich stimme da Björn, was CrossFit angeht und vollkommen zu, dass man da wirklich drauf achten muss. Ne? Und ich meine, die Trainingswissenschaft, die hat ja auch gezeigt, es macht nicht immer Sinn, gerade im Ausdauersport bis ans Ende zu gehen und bis zum Erbrechen.
Das ist dissoziieren, ist wirklich für Ausnahmesituationen genau das, was du da erlebt hast, was jetzt an der Stelle ja medikamenteninduziert nochmal unterstützt wurde.
Ja.
Aber theoretisch geht das auch. Und wahrscheinlich hast du das auch vorher wahrscheinlich schon gemacht, als du auf dem Feld lagst. Also in dem Moment, wo du Witze erzählt hast und sowas, wo du wahrscheinlich auch ein Stück schon außerhalb von dir was, aber
also ich habe es nicht so präsent wahrgenommen, als mir das mit dann gespritzt wurde, da war dann so wirklich, also da hatte ich wirklich das Gefühl, ich schwebe über mir.
Ja.
Und vorher habe ich halt irgendwie versucht, ne, mich abzulenken und dann mit den Leuten zu reden und genau, das war so eigentlich mein Erlebnis. Also ich bin auch sehr dankbar, dass die Leute, die dann da waren, wirklich sich extrem gut um mich gekümmert haben. Also ich weiß auch beispielsweise, dass Fette noch da war, der ja auch bei der Feuerwehr arbeitet und insofern da auch mit diesen Notsituationen sehr gut klarkommt, der hat dann auch da viel geholfen. Aber wirklich viel mitbekommen habe ich nicht. Also ich lag halt einfach mit dem Kopf auf dem Gras und habe Gänseblümchen gezählt, weil das Feld hatte tatsächlich Gänseblümchen.
Das stimmt, das weiß ich auch noch. Ja, unglaublich schlecht gemäht.
Ja, genau. Also dann wurde ich dann irgendwann abtransportiert und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen, ins Bundeswehrkrankenhaus glücklicherweise. Warum glücklicherweise? Weil die extrem viele Gelder haben und du dann entsprechend natürlich auch.
Du kriegst den guten Kram und gute Operationszeug und die guten Sachen, weil die halt an solche krassen Verletzungen auch irgendwo gewohnt sind.
Ja.
Also wenn man da ist, da sieht man halt auch ganz viele. Also ich kann mich daran erinnern, als wir dich besucht haben, sind uns irgendwie auf dem Weg in sein Zimmer schon 3 Verletzungen begegnet, wo ich gedacht habe, ja, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Ja, ja, mit diesen ganzen externen Fixateuren und sowas. Ja,
genau.
Ne? Also Fixateure sind quasi Gestelle, die Brüche von außerhalb des Körpers stützen. Und das ist crazy. Was ich da extrem viel gelernt habe und auch gelernt habe zu schätzen, ist, was die Medizin alles kann. Das ist verrückt. Also es ist abnormal. Also was die mir da erzählt haben, zum Teil von so Verletzungen, da dachte ich mir so, ach ja, okay, dann ist das ja hier ein Zuckerschlecken. Genau.
Ja, die wirkten da auch alle todesentspannt. Also in deinem Zimmer waren sie so, ja, wir sind jetzt hier, ja.
Ja, genau.
Er ist ansprechbar, er redet vernünftig mit uns, er hat nicht irgendwelche Psychosen noch dazu. Also er ist ja einfach nur verletzt in dem Sinne.
Genau.
Also die waren da quasi noch glücklich, bei dir zu sein.
Ja, ja, also ich habe mich auch mit den einen super verstanden. Ne? Also wir hatten viel Spaß und ich glaube, war auch mal schön für die, so ein bisschen Abwechslung zu haben. Da auch mal jüngere Patienten zu haben. Also die meisten sind dann relativ alt.
Du bist da sozusagen eingeliefert worden und wurdest dann dementsprechend operiert.
Ja, genau.
Wann hast du für dich gemerkt, ja okay, das hier hat jetzt gerade mein Leben verändert? Ist einem das bewusst oder sagt man sich einfach so, man ist einfach so sehr mit der Situation beschäftigt, dass einem nicht klar ist, was hier eigentlich gerade passiert ist?
Also am Anfang gar nicht. Also am Anfang ist es so, ja okay, ne, du hast hier wehgetan und du kommst dann her und du wirst operiert. Und also ich weiß noch, ich bin dann in die Notaufnahme gekommen, war dann 18, 19 Uhr oder sowas und die haben dann gesagt, okay, wir müssen leider noch warten, weil wir haben eine lebensbedrohliche andere Operation und deswegen können wir dich da nicht reinschieben. Ja, okay. Ne? In dem Moment ist ja alles scheißegal. Ne? Du bist auf Drogen, du liegst da, ne? du hast deine Emotionen auch nicht mehr unter Kontrolle. Ich weiß noch, Sascha ist dann irgendwann gekommen und ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen, dass ich erst richtig angefangen habe zu lachen und auf einmal so übertrieben angefangen habe zu heulen. Und ich so, oh, Sascha. Und er so, alles klar, ne? Beruhig dich mal, ich bring dir deine Sachen. Und ich war dann tatsächlich 6 Stunden in der Notaufnahme, bevor ich dann das erste Mal operiert wurde. Und dadurch, dass bei mir so ein hohes Infektionsrisiko war, wurde ich danach noch 3 weitere Male operiert, wovon 2-mal, ich hatte dann den offenen Bruch, das muss ich jetzt selber gerade mal nochmal zusammenkriegen. Also ich hatte einen offenen Bruch, dann wurde ich das erste Mal operiert, da wurde einfach nur das Bein gerichtet. Ich habe einen Fixateur bekommen, also so vier Metallstäbe, die quasi durch mein Bein in den Knochen gebohrt wurden, die den Bruch in eine, stabilisieren sollten. Und dann hatte ich noch die Wunde, die, wo der Knochen rausgekommen war. Das war so Golfball groß, vielleicht ein bisschen größer als ein Golfball. Und die sollte aber noch offen bleiben. Und die war dann noch offen für eine Woche, weil das Risiko für das Compartment-Syndrom dann höher war. Das ist, wenn das Blut aus dem Muskel nicht mehr abgepumpt werden kann und dann staut das auf und dann schwillt das an und dann letztendlich ist es ganz schlecht, Details zu ersparen. Genau. Und dann wurde das in der zweiten Operation, glaube ich, zugemacht, nochmal gesäubert, dann zugemacht. In der dritten Operation wurden mir die Fixateure, glaube ich, entfernt. Nee. Dann hatte ich eine zweite Operation, da wurde es nochmal gesäubert. Dann eine dritte Operation, da wurde es zugemacht. Und in der vierten Operation wurden die Fixateure entfernt und dann war ich mehr oder weniger ready to go. Und dann haben die mich noch ein bisschen zur Kontrolle behalten. Genau, und also wo man so gemerkt hat, ja, das hat jetzt wirklich das Leben geändert, das war bei mir ein ziemlich langer Prozess. Also ich habe am Anfang, ich konnte keinen Sport gucken, ich konnte keine Serie gucken, wo sich Leute wehtun, also sonst habe ich kein Problem mit Splatterfilmen oder sonst was und Herr der Ringe oder sonst, also habe ich alles gern geguckt und ich glaube, da waren dann auch irgendwelche Fußballspiele liefen im Fernsehen und ich konnte keinen einzigen Kontakt gucken. Also ich konnte kein Fußball gucken, ich konnte kein Handball gucken. Football, da lief gerade Hard Knocks mit den Rams, war das, glaube ich, mit Jeff Fischer, wo er dann auch gefeuert wurde. Das war Amazon Prime, war das.
All or Nothing.
Und ich konnte das nicht gucken, weil ich den Kontakt nicht ich habe das nicht verarbeitet bekommen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Scrubs zu gucken und da weiß ich auch noch, immer wenn sich jemand wehgetan hat, hat sich mein ganzer Körper einfach zusammengezogen und das war creepy. Das war ein bisschen creepy. Ja, und dann, das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist bei mir nicht so richtig. Ne? Ich hatte dann auch ganz viele Träume, wo ich dann irgendwie träume, dass ich fall oder sowas und dann zusammenzucke. Das war auch relativ am Anfang so und das heißt natürlich, jedes Mal tat mein Bein weh. Ja. Das war auch ziemlich kacke. Aber im Allgemeinen war es ein netter Aufenthalt im Krankenhaus, also nicht falsch verstehen, aber es war halt so ein paar Situationen, wo ich gemerkt habe, irgendwas ist bei mir nicht mehr richtig.
Ja, also so gern, wie man halt im Krankenhaus ist, so muss man das halt auch vielleicht mal in Relation sehen.
Ja, genau, also ich versuche da immer positiv dran zu gehen, weil es bringt ja nichts zu sagen, oh scheiße, ne, und mich zu bemitleiden, weil ich im Krankenhaus sitze. Also es war schon eine interessante Erfahrung, hätte ich darauf verzichten können, wahrscheinlich. Ja. aber das war auf jeden Fall, also da habe ich gemerkt, so als diese ganzen Träume kamen und dann auch, dass ich keinen Sport mehr gucken konnte und auch nicht mal mehr einfache Serien oder Filme, da habe ich gemerkt, irgendwas ist bei mir richtig abgefuckt.
Aber das war noch im Krankenhaus?
Das war noch im Krankenhaus, ja, genau. Ja. Das hat sich dann auch relativ gelegt, also ich habe dann Scrubs, glaube ich, durchgeguckt, war ja 3 Wochen da, ne? Habe ich, glaube ich, alle Staffeln 3-mal durchgesuchtet, so ungefähr.
Wo Scrubs hat viele Staffeln.
Ja.
Also viele
Staffeln. Also, ja. Genau, und das ging dann auch irgendwann wieder und da konnte ich mich so langsam rantasten, habe dann halt irgendwie langsam angefangen, auch wieder Sport zu gucken und das ging dann. Das habe ich schon im Krankenhaus versucht, relativ stringent durchzumachen, habe dann beispielsweise, All or Nothing auch geguckt dann irgendwann nach der zweiten Woche oder so und habe es mir angeguckt und jedes Mal, wenn Kontakt kam, habe ich einfach weggeguckt dann und dann habe ich es ja noch so ein bisschen mitbekommen. Klingt dann ein bisschen komisch vielleicht, aber es war für mich halt wirklich so, ich konnte es in dem Moment einfach nicht mir anschauen. Warum auch immer, keine Ahnung.
Wahrscheinlich kann uns Björn das sagen, genau, dass es dafür irgendwelche Begriffe gibt.
Ja, klar. Also, erstmal nochmal einen Schritt zurück. Das, was du ja zuerst gesagt hast, also die erste Phase, sage ich mal, die man nach so einer Verletzung hat, ist das sowieso erstmal, man funktioniert oder man in so einem System ist, wo erstmal lauter Sachen mit angemacht werden, wo man gar nicht Zeit hat, über irgendwas nachzudenken und wo man wie so eine Maschine eigentlich nur funktioniert. Da kommen in der Regel noch gar keine Emotionen hoch. Das ist so die allererste Zeit, die ersten Tage. Bei dir waren ja immer mehrere Operationen noch gewesen. Und dann kommt ja einfach mal so diese Zwischenphase, wo man überhaupt erstmal Zeit hat, sich wieder, also wo so ein Leerlauf sozusagen mal ist, wo dann überhaupt Dinge so langsam hochkommen. Und das Grundprinzip jetzt erstmal dabei, was ich nur ganz kurz mal erläutern will, ist ja, wir haben in unserem Körper halt so einen Schutzmuskel, der ist Psoasmuskel, der liegt so tief im, im Hüftbereich. Der hat eigentlich die Funktion, dass wir uns, also wenn man sich das vorstellt, so wie wir das haben im Flugzeug beigebracht wird, dass man so die sich so, wie heißt das, so zusammenzieht, also dass man den Kopf so zwischen die Beine legt. Das ist eigentlich die Funktion des Psoasmuskels, dass er uns zusammenzieht in Notsituationen, um die Gedärme, Herz, auch die Schultern werden hochgezogen, um die Halsschlagadern zu schützen. Und natürlich ist so eine Situation, die du da durcherlebt hast, etwas, wo der Psoasmuskel sofort anspringt, unter Spannung geht, einen eigentlich versucht zu schützen. Diese Spannung, und das ist das Problem, die kann zwar wieder losgelassen werden, aber hat eigentlich bestimmte Mechanismen, wo man den Körper arbeiten lassen muss. Du hattest vorhin interessanterweise gesagt, als Sascha, also ein Mitspieler von uns damals, reinkam.
Sascha Dickert, der war auch mal als Einspieler bei der Sonderfolge mit Thorsten Sell. Für diejenigen, genau, die Football Quark viel hören, an dieser Stelle, dann habt ihr eine Stimme vor in den Ohren.
Genau. Und was du ja berichtet hast, ne, dass dir dann die Tränen kamen und so. Und dann gesagt wird, ja, beruhig dich erstmal. Eigentlich ist das eine hervorragende Reaktion des Körpers gewesen, also so um Spannung abzugehen, das Weinen an der Stelle. Das hat gar nichts mit dass du traurig oder sonst was warst oder ängstlich, sondern eigentlich ist es eine völlig normale Reaktion des Körpers, Spannung abzugeben. Wir haben sogar sowas wie Zittermechanismen im Körper, also dass der Körper von alleine anfängt zu zittern und dadurch dieser Psoasmuskel sich eigentlich am besten entspannen kann. Nur sind wir Menschen so eingestellt, dass wir sowas nicht zulassen und oft dann gesagt wird, ja, beruhig dich mal. Also Rettungssanitäter wissen das mittlerweile, wenn man am Unfall kommt und jemand fängt stark an zu zittern, früher hat man dem Beruhigungsmittel gegeben, damit das Zittern aufhört. Heute wissen die, das ist das Falscheste, was man machen kann. Eigentlich muss man hingehen und zu denen sagen, ja, ihr Körper entspannt sich, super, lassen Sie den zittern, weil dann gibt er diese Spannung ab.
Also müsste man dem eher sagen, lassen Sie ihren Emotionen freien Lauf oder.
Ja, ich würde gar nicht von Emotionen reden, weil dieses Weinen muss noch nicht mal eine Emotion. Also Weinen passiert tatsächlich manchmal ohne Emotion. Ich glaube, da war eine Emotion bei dir gewesen.
Ja, ich glaube, es waren auch die Drogen zum Teil, die ich da hatte. Also so eine Kombination
aus. Genau, aber diese Drogen, die Medikamente, besser gesagt, die haben ja dazu geführt, diese Selbstkontrollmechanismen mal runterfährst und der Körper dann machen kann. Also ich glaube, dass dieses Weinen, was da kam, eigentlich ein unheimlich wichtiger Selbstschutz- oder Selbstregulationsmechanismus schon war. Nur was man eben klar haben muss, solche Unfälle, wie den du da eben erlebt hast, die werden im Körper erstmal abgespeichert. Und die sitzen halt wirklich in jeder einzelnen Nervenzelle, könnte man sagen, im gesamten Körper irgendwo fest. Und wenn du dann solche Sachen siehst, kenne ich auch, also dann man kann eine Zeit lang das überhaupt nicht mehr gucken, weil da schon eine Verbindung immer wieder zu diesem Trauma ist.
Trauma ist da wahrscheinlich auch das richtige Wort.
Ja, genau. Also ich meine, bei so einer Verletzung haben wir natürlich erstmal ein massives körperliches Trauma, also davon muss man gar nicht reden, aber das Interessante bei sowas ist ja auch immer gerade die Situationen, die so unvorhergesehen kommen, also wo man eigentlich völlig hilflos ist, die speichern sich umso schlimmer ab. Und das war ja so eine Situation. Ja. Ne? Also das hast du nicht kommen sehen, du hättest auch gar nichts machen können. Es war keinerlei Absicht von Jake dabei gewesen, es war eine völlig unglückliche Situation gewesen, völlig unterm Radar. Und das ist also dieser Hilflosigkeitsfaktor, den man dabei erlebt, das macht meistens die Sportverletzungen noch hartnäckiger, dass sie im Körper einfach festsitzen, eine ganze Weile. Und zwar nicht nur Wochen, Monate, das kann wirklich 10, 20, 30 Jahre können solche Sachen im Körper immer noch abgespeichert sein. Die können sich verarbeiten und weiter integrieren. Aber irgendwelche Spuren kann man immer wieder irgendwo in einem ganzen Nervensystem im Körper tatsächlich wiederfinden. Ja.
Also wahrscheinlich auch in Situationen, die man gar nicht direkt mit so einer Situation in Verbindung bringt.
Ja.
Genau. Also kann ich nur so bestätigen.
Ja, genau.
Hast du sowas auch erlebt, wo du einfach gedacht hast? Ja. Und im Nachhinein weißt du ja, okay, das kommt daher.
Nee, also ich wusste ganz genau, dass es daher kommt eigentlich. Also ich hab dann, also bei mir war es wirklich so, bei mir hatte es auch wirklich danach, dann bin ich nach 3 Wochen nach Hause und da hatte ich dann wirklich eine extrem depressive Phase, weil wir haben halt einen Hund gehabt oder haben ihn immer noch, zum Glück. Und wir haben im 4. Stock gewohnt und meine Freundin hat natürlich Vollzeit gearbeitet und so, ja, ne, schaffst du es vielleicht, also am Anfang, und du machst gar nichts, ne, und da war es dann wirklich so, okay, lass uns mal einmal eine kurze Runde spazieren gehen, weil du denkst ja auch so, okay, willst mal wieder ein bisschen rauskommen, und dann nach 15 Metern bin ich halt einfach zusammengebrochen, weil mein Kreislauf halt nichts mehr konnte, weil ich fast nur horizontal lag, hatte dann auch so, also ich hatte dann so einen Spitzfuß, dass sich meine Achillessehne verkürzt hat und sowas, und hat da dann auch von diesem Krankenhausaufenthalt ich hatte auch keinen Bock, Reha zu machen. Ich hatte keinen Bock, Physio zu machen, weil ich mir so dachte, okay, ich mache keinen Sport mehr. Also es war für mich so wirklich so relativ schnell, ich mache nie wieder Sport, habe ich keinen Bock drauf. Weil warum mache ich das, wenn ich mir so weh tue? Und bin da wirklich in so ein ziemlich krasses Loch gefallen und war dann, glaube ich, 3 oder 4 Monate, war es dann wirklich so, dass ich habe nicht trainiert, ne, obwohl ich ein Crossfit-Studio habe, hatte auch keine Lust, dahin zu gehen, weil ich auch so wirklich war, so, ja, nee, eigentlich keinen Bock drauf. Und dann, das hat sich dann irgendwann gelegt, sage ich mal. Ja, das war dann am Ende 2017. Dann habe ich dann wieder so langsam angefangen zu trainieren, so einmal die Woche, dann zweimal die Woche und mich langsam reingesteigert. Vorher hatten wir dann auch noch eine Session zu der Verletzung. Würde ich gleich auch nochmal was sagen vielleicht. Also,
gab es da so einen Moment bei dir, wo du dich so, oder war das einfach so ein Prozess, dass du aus diesem Loch rauskommst? Oder gab es so einen Moment, irgendein Ereignis, wo du gesagt hast, du darauf ist zurückzuführen, irgendwas, was du gesehen hast, was dich gehypt hat, keine Ahnung.
Gar nichts. Gar nichts. Also es war einfach ein Prozess, weil es war, also ich war ja, ich glaube, ich war 9 Wochen zu Hause und habe eigentlich den ganzen Tag nur PlayStation gespielt. Hat dann natürlich, also meine Freundin hat sich auch mega aufgeregt, kommt nach Hause, sieht aus wie Scheiße. Ja, ich halt die ganze Zeit nur auf, ne, und es waren so ganz viele Sachen und ganz viele Emotionen und bei mir war es dann auch so, ja, ich kann ja eh nichts, ne? Also ich war im Krankenhaus 3 Wochen lang und die Leute mussten mich am Anfang, weil ich dann halt, weil die Wunde offen war und da wurde dann Blut die ganze Zeit abgezogen, das heißt, ich hatte eine alte Schreibmaschine, halt so einen großen Monitor, der dann halt da Blut pumpt und ich konnte am Anfang nicht alleine aufs Klo. Das heißt, ich musste mal Leute rufen. Am Anfang haben wir versucht dann, dass ich in so eine Schüssel war. Ja, aber wenn man mal versucht, in seinem eigenen Bett zu kacken, das funktioniert nicht so gut. Zumindest bei mir hat das null funktioniert. Und das heißt, sie mussten mich jedes Mal aufs Klo tragen. Und das ist so, fühlt sich halt extrem nutzlos. Ja. Und das hat sich halt relativ lange durchgezogen. Und dann habe ich auch durch meine Freundin und dann auch durch mein soziales Umfeld halt einfach so langsam wieder geschafft, zum Sport zu kommen. 2018 habe ich dann, wie gesagt, gar nichts gemacht im Football. Weil ich dann da auch erstmal so war, ja, okay, Abstand. Und dann 2019 habe ich dann wieder versucht, in Hildesheim was zu machen. Genau. Und 2019, also habe ich dann auch gespielt, musste mich dann aber auch erstmal am Anfang eingewöhnen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich eigentlich noch so viel zu verarbeiten hatte, in Anführungszeichen, beziehungsweise, also ich
konnte... Also wirklich 2 Jahre später, um das nochmal sehr zeitlich einzuordnen.
Genau. Ja. Also waren, ja, 2 Jahre später. Und das war, also ich konnte am Anfang nicht in Kontakt gehen ohne Angst. Ne? Und das war nicht die Angst vor dem Kontakt, sondern wenn man Linebacker ist und man, ne? man stopft irgendwo ein Gap, sondern es war vielmehr die Angst, fällt dir jemand ins Bein? Also es war gar nicht so dieser Hit oder das Hitten, sondern eher so, was passiert mit den anderen Leuten um mich herum.
Und also das, was du nicht kontrollieren kannst,
praktisch. Ja, genau, ne? Genau. Und das war halt wirklich so ein großes Thema bei mir, wo ich dann halt wirklich am Anfang extrem lange gebraucht habe, um wieder drüber hinwegzukommen. Und habe mich dementsprechend auch 2019 eigentlich aus so einer Starting-Rolle sehr schnell rausgezogen, weil ich erstmal wieder versuchen wollte, okay, klappt's überhaupt? Ne? Es hat dann auch gut geklappt. Habe mich dann auch, habe dann auch ein bisschen gespielt sogar. Aber es war auch ehrlich gesagt jetzt, wo ich es in Leipzig nochmal versucht habe, nicht, also es ist immer noch da. Also es ist nicht so, dass ich da komplett sorglos, also vorher war scheißegal, ne? Mit dem Kopf rein und dann wird schon irgendwie schief gehen. Aber so, es ist immer so dieses, okay.
Das ist dieser halbe Schritt, den man vielleicht auch verliert oder der mental sozusagen da drin ist.
Auf jeden Fall.
Ne, es ist ja relativ einfach auch erklärbar mental, ne? Also weil, als Linebacker oder egal welche Position du spielst, du lernst über die Jahre sehr wohl deine Umgebung peripher wahrzunehmen und das einzuschätzen. Und das ist eigentlich etwas, was natürlich sich entwickelt. Aber gerade diese Verletzung hat ja dazu beigetragen, dass du dem nicht mehr vertraut hast, ne? Weil dieses, ich sag mal, deine Erfahrung, dein Warnsystem in dem Moment, also Sascha, oder es hat irgendjemand mal, es war unterm Radar, unter deinem normalen Radar lief es diese Verletzung damals ab. Und jetzt bist du da auf einmal und achtest jetzt viel mehr auf die Außensachen und nicht mehr auf deine eigentliche Aufgabe, ne? Also auf die Dinge, die du, also deine Keys, die du eigentlich machst, sondern also bist mit deiner Aufmerksamkeit halt völlig verteilt auf einmal. Ja. Und dadurch spielst du natürlich, kannst du dein Leistungspotenzial nicht mehr abrufen. Und die Gefahr, sich wieder zu verletzen, ist ja auch höher, weil du jetzt nicht mehr anfängst, auf deine Sachen vor dir zu achten, sondern mit alles Mögliche auf einmal nach außen achtest. Und das sind klare Folgen einfach noch von so einem Trauma. Wo man natürlich auch ein Stück arbeiten kann daran mit Unterstützung. Aber man muss natürlich auch auf eine ganz andere Sache wollte ich nochmal eingehen. Du hast das vorhin ja als so eine depressive Phase oder sowas bezeichnet. Das klingt immer so negativ, aber eigentlich ist es ja eine Anpassungsphase. Ne? Also Menschen wie du, die da es gewohnt sind, dass es funktioniert, dass sie zum Sport kommen und dass die Sachen laufen. Und dann auf einmal so von 0, von 100 auf 0 da rausgeschossen zu werden und geht gar nichts mehr. So, und die normalen Sachen wie auf Toilette gehen funktionieren nicht mehr. Und das ist ja, hat nichts mit Depressionen zu tun, sondern eigentlich Anpassungsprozess. Klar, es sind depressive Symptome und hält sich für nutzlos, nie wieder Sport machen und all solche Sachen, die dann auftauchen. Aber eigentlich ist es nichts anderes als ein Anpassungsprozess, den du natürlich auch ein Stück steuern kannst, nur um mal so dieses Negative rauszunehmen. Und das ist etwas, was jeder Sportler, eine schwere Verletzung hat, kennt. Die Länge ist unterschiedlich. Ne? Ich habe in diesem Sommer zum Beispiel mal so eine blöde Rückenverletzung gehabt. Und 2 Tage war ich wirklich so depressiv, dass ich dachte, okay, das Leben habe ich jetzt gelebt, reicht jetzt eigentlich auch und ist gut und ich kann jetzt auch sterben. Das waren wirklich 2 Tage, wo ich so gedacht habe. Ich meine, mein therapeutischer Verstand hat immer nebenbei so gesagt, ja, Björn, warten wir erstmal ab, das kommt schon. Aber also mein Hauptteil hat wirklich gesagt, okay, Leben ist vorbei, das war's jetzt. Anpassungsprozesse sind das. Ne? Also wir sind es gewohnt, auf einmal geht's nicht mehr, müssen wir uns anpassen. Und das hast du ja auch so beschrieben. Nach einer Weile ging es dann, ohne dass jetzt ein großes Ereignis sein musste.
Ja, also das, also weil du ja auch gefragt hattest, ne, gab es ein großes Ereignis? Also kann ich nicht benennen. Ja. Also es ist wirklich für mich so dieses, irgendwann hat es funktioniert und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und ja, definitiv war es auch ein Anpassungsprozess für mich. Also weil normalerweise war es dann auch so, ich hatte einen relativ, also ich hatte einen Kraftplan, dem ich gefolgt bin. Ja. Ich hatte, ich bin zum Footballtraining gefahren. Ja. Ich habe dann auch tatsächlich versucht, mich während der Reha und so, ich habe dann auch noch versucht zu coachen das Jahr oder irgendwo meinen Input zu bringen, dass wir die Saison mehr oder weniger erfolgreich abschließen können, so erfolgreich wie Hildesheim damals war.
Sehr, also für das Budget sehr erfolgreich. Wir hatten sehr viel Herz.
Das stimmt. Also wir hatten, also an Herz hat es keinem da gemangelt. Aber das war wirklich so für mich dieses, also ich wusste halt nicht, wie ich es anders beschreiben soll, weil es für mich wirklich, also für mich war es so, also das war der Wahnsinn. Also ich bin aus dem Krankenhaus rausgekommen und mein Bein war so groß wie mein Oberarm. Also mein Oberschenkel. Ja. Ne? Und es war halt, weil ich halt 3 Wochen nur gelegen habe und man sich mal damit beschäftigt, wie viel Rückgang an muskulärer Struktur du hast, wenn du wirklich bettlägerig bist. Und ich war bettlägerig. Das war der Wahnsinn. Ey, also ich sah aus wie so ein Kastanienmännchen. Ja. Streichhölze. Und als Arme und Beine und dann halt einen dicken Bauch. Ne? Den habe ich immer noch. Insofern, da hat sich nicht viel geändert. Genau.
Ja, die Frage ist natürlich dann, du hast jetzt beispielsweise gesagt, auch deine Freundin hat natürlich irgendwann, natürlich hat sie am Anfang Verständnis, aber irgendwann sagt man natürlich auch als Partner, ja gut, jetzt hier ist auch gut.
Genau.
So. Das hat auch geholfen. Das kann man ja auch vollkommen verstehen, genau, ja. Das ist die Frage. Hat das geholfen?
Bei mir ja, bei mir. So. Also ich bin ein Mensch, das weiß ich auch, ich brauche viel zu tun. Wenn ich wenig zu tun habe, gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff.
Ja, faul.
Das bin ich auch, genau.
Kannst du den nicht auf Lateinisch oder so, damit das hier besser klingt?
Faulitus oder so.
Faulitus. Ja, ich glaube, das war der Fachbegriff. Ja.
Nee, aber das ist so, bei mir muss es, wenn alles tight getaktet ist, dann kriege ich umso mehr eigentlich in den Tag. Mhm. Wenn ich aber viel zu viel Freizeit habe und ne, wenig Druck, dann ist es so, boah.
Ich bin auch ein Typ zum Beispiel, der mit freier Zeit einfach gar nichts anfangen kann. Ja. Also ich hänge dann so und denke mir so, ja, was mache ich denn jetzt? Ja. So, also ich denke dann so, wenn ich nicht von morgens bis abends irgendwie unter Strom stehe, denke ich mir so, puh. Ja.
Und das ist halt auch so ein schleichender Prozess.
Und dann komme ich auf richtig dumme Gedanken. Oder werde halt unfassbar. Bin dann so, selbst wenn ich nur 2 Sachen zu tun habe, ja, selbst die mache ich dann sogar schlecht.
Ja, ich mache die gar nicht dann zum Beispiel. Ja.
Also genau, da gibt es aber tatsächlich einen Begriff für. Also das gibt das Jörgs-Dotzen-Gesetz. Das beschreibt nämlich eigentlich so, wo dein Optimumspunkt der Leistung ist. Ne? Und das hat was mit, ich sag mal, eine Anspannung zwischen, na, ich sag mal jetzt einfach so zwischen 50-70% Aktivität, dann bist du eigentlich bei deiner Leistung im Optimum. Was da drunter ist, also wenn du nur eine Anspannung von 20-30% hast, ist deine Leistungsfähigkeit einfach total runter. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Zeit, wo ich arbeitslos war und da haben Aufgaben, die ich jetzt neben meinem Job wirklich zwischen zwei Klienten mal eben in einer Minute mache, die haben dann den ganzen Tag gedauert. Das ist aber ganz klar, weil meine Aktivationsrate nicht so hoch ist, ist meine Leistungsfähigkeit aber nicht da. Also das ist völlig normales Phänomen.
Wie nennt Jörg Dotzen?
Jörgs Dotzen-Gesetz.
Aber das, genau das war es halt letztendlich. Ja. Hast nichts zu tun. Ja. Ich habe den ganzen Tag PlayStation gespielt. Also war lustig.
Warst du wenigstens gut im PlayStation-Spielen?
Also in einem Spiel, das war Star Wars Battlefront 1 tatsächlich, da war ich irgendwann echt nicht ganz so kacke. Also ich habe ein paar Kills gemacht auf jeden Fall.
Auch gegen die 12-jährigen Asiaten?
Niemand gewinnt gegen 12-Jährige. Also egal welcher 12-Jährige, die sind immer besser. Also das ist so... Keine Ahnung, die haben einfach zu viel Talent, was das angeht.
Wenn ich ganz kurz zu dem Sport nochmal rüber
gehe. Alles gut.
Sorry, ja.
Nee, alles gut.
Jörg kommt jetzt mit Men.
Genau, nee. Deswegen ist es eigentlich wichtig, aber das findet es natürlich nur im Profisport. Ne? Also gerade wenn in dieser Reha-Maßnahme eigentlich Leute zu haben, die dir Programme schreiben, ne? Die dir genau sagen, okay, da steht eben nicht PlayStation-Spielen drin, sondern da steht drin, ein Programm, was an deine Leistungsfähigkeit eben angepasst ist. Ne? Und du brauchst dann auch Leute, die dich letzten Endes begleiten, die dir klar machen, hey, das ist super, wenn du jetzt es heute schaffst, hier die 5 Kilo Hantel zu heben, auch wenn du sonst die 32 Hantel in Kilo hebst. Und vergiss es, was du früher hast, jetzt für diesen Entwicklungsprozess, ne? Dass den Leuten die Entwicklung aufgezeigt wird, dass sie eigentlich auch ein Programm an die Hand bekommen. Also das ist gerade in dieser Reha-Zeit total wichtig. Klar, Profisportler haben das Budget darum. Auch wenn wir erste Liga gespielt haben, sage ich mal, haben wir nicht die Reha-Begleitung, wo wir Leute rund um die Uhr umsonst. Aber natürlich wäre das genau das, was hier geholfen hätte, diesen Anpassungsprozess zu verkürzen letzten Endes. Ne?
Also ich hatte Reha, ambulante Reha, da wurde ich dann morgens um 7 abgeholt und war dann bis 16 Uhr da.
Ach so, ja.
Also das hatte ich,
Aber wie lange? Das war doch nur die ersten...
Boah, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ja. Es waren 3 Wochen, 4 Wochen. Ich weiß nicht, irgendwie sowas in dem Dreh auf jeden Fall. Ja. Das war, aber du hast halt gemerkt, also du kommst halt in diese Reha rein und also ich habe ich habe versucht natürlich durch mein Alter und damals war ich 2017
91 gegangen.
Genau, ja. 26, dann müsste ich 27 gewesen sein. Und du kommst da rein und ich habe mit 27 es nicht geschafft, den Altersschnitt unter 80 zu ziehen, so ungefähr. Ja. Ne? Klar. Aber es ist einfach die Tatsache, ne? Du wirst alt, du brauchst ein neues Gelenk, du brauchst Reha. Ne? Das heißt aber auch, die Leute, die dann da waren, waren es nicht gewohnt, jemanden wie mich halt dann zu da sehen. Zu behandeln. Ja. Ne? Ja. War dann vielleicht auch, also ich habe das gestellt bekommen, also nicht gestellt bekommen, also musste einen Antrag stellen. Den hat das Bundeswehrkrankenhaus damals auch mit mir zusammen gemacht, zum Glück. Alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, weil es ist wieder deutsche Bürokratie, ne? Schaffst ja eh nichts dabei.
Naja, vor allem, wenn du dann ein Kreuz falsch setzt, dann steht dir irgendwas nicht zu.
Genau, so ungefähr. Und das war dann das Reha-Zentrum, was ich bekommen habe. Und es war auch nett und alles gut. Aber du hast halt gemerkt, die waren darauf aus, alte Menschen wieder in eine Bewegung reinzubekommen. Und die Sachen, die ich da gemacht habe, waren für mich in dem Moment schon fordernd. Aber es war nicht so dieses, okay, kriegen wir dich zurück zur Leistung, sondern wir wollen einfach nur, dass du dich wieder bewegst. Und danach ist uns eigentlich alles egal. Und das hast du so ein bisschen gemerkt. Ne? Es war so, geh mal im Schwimmbecken spazieren, dann bist du so 20 Minuten spazieren gegangen und die Älteren haben sich dann über Gott und die Welt unterhalten und ich denke mir immer so, boah, ey, ich habe jetzt keinen Bock, hier 20 Minuten spazieren zu gehen. Auch wenn ich danach müde war, also ich habe so viel Mittagsschlaf da gemacht, weil du gehst 20 Minuten spazieren und dein Körper ist es nicht gewohnt, ne, weil du sonst nur auf Krücken gehst und 20 Minuten spazieren gewesen, 40 Minuten geschlafen. Also richtig gutes Leben eigentlich.
Ja, in solchen Situationen stelle ich mich dann immer vor, stellst du dir dann selber die Frage und sagst dir, okay, war es das jetzt? Bleibt das jetzt für immer so? Oder kann, also,
das hatte
Fragen
ich,
stellt man sich dann?
Oder sagt man einfach,
ich habe gar keinen Bock?
Ja, ich habe das für mich relativ gut im Krankenhaus irgendwie eine Strategie für mich entwickelt, wie ich damit klargekommen bin. Und zwar wollte ich eigentlich unbedingt wieder nach Hause, weil Berlin, Hannover ist dann auch eine Fahrzeit von, ich glaube, 3 Stunden. 4 Stunden sowas.
Also 2,5 bis 3 Stunden.
Genau, und dann mit Berufsverkehr hat meine Freundin dann auch mal 6 bis 7 gebraucht.
Ja.
Genau.
Ja, Berlin.
Genau. Und das war aber wirklich so, ich habe dann gesagt, okay, weißt du was? Die Ärzte haben zu mir gesagt, 2 bis 3 Wochen musst du hier bleiben und dann können wir dich verlegen, weil dann ist deine Wunde zu und du hast kein Infektionsrisiko mehr, weil das war bei mir immer so die Angst. Da habe ich gesagt, okay, weißt du was? Das ist jetzt vielleicht scheiße und das bringt keinen Spaß, aber es wird ein Ende haben. Weil du wachst morgen wieder auf und dann isst du und dann den Tag danach wachst du wieder auf. Und irgendwann wird es ein Ende haben. Ne? Und insofern war das für mich einfach so etwas, wo ich dann versucht habe, jeden Tag für sich zu sehen und gar nicht so dieses, okay, ich will nach Hause. Weil also wenn es 3 Wochen weg ist und du sagst, oh, ich will nach Hause und du weißt, oh, es sind 3 Wochen, das sind 21 Tage und du machst die Kreuze, das finde ich für mich immer so, das ist so weit. Das ist so weit. Ne? Das ist so wie, also genau wenn die Leute sagen, oh, ich will jetzt abnehmen, mindestens 20 Kilo.
Ich denke sofort.
So, ja, sofort. Ne? Und dann denke ich mir immer so, konzentriere dich mal auf einen halben Kilo. Und dann guckst du, was der nächste halbe Kilo bringt und der nächste und der nächste. Und das ist genauso das, wo ich dann halt für mich gesagt habe, okay, ähnlich wie im Kraftsport, okay, ich mache morgen und dann gucke ich, wie es mir dann geht und dann geht das halt so weiter. Ne? Und das war für mich so die Strategie dann auch, sage ich mal, so in der Reha habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt jeden Tag für sich und dann gucke ich, wo ich rauskomme. Ich muss dann aber auch gestehen, die Reha hat nicht wirklich mich so animiert, wieder Sport zu machen. Ich konnte dann wieder spazieren gehen, konnte mich bewegen, dann waren wir auch in einem Urlaub auf Rhodos mit einem Freund und da sind wir dann auch so ein bisschen wandern gewesen, aber so dieses wirklich Sport machen, da habe ich in der Zeit noch gar nicht dran gedacht und das war dann irgendwie September, Oktober, glaube ich, wo wir dann auf Rhodos waren. Und dann, ich glaube, ich habe das erste Mal wieder Kniebeugen gemacht mit 30 Kilo oder sowas irgendwann Ende November.
Mhm. Ja. Na gut, bei der Reha muss man dazu sagen, die hatten wahrscheinlich wirklich einfach nur das Ziel, dich zur Bewegung zu kriegen und nicht zum Leistungssport wieder zurückzuerziehen.
Genau.
Aber daran merkt man ja beispielsweise auch schon, das ist ja ein Riesengap zwischen deinem eigenen Anspruch, hey, das bin ich von mir selbst gewohnt und das haben jetzt andere für mich als Ziel auserkoren, dass ich mich halt wieder bewegen kann.
Ja. Aber ging es dir darum, dass die dir praktisch nur die Bewegung beibringen wollten und das hat dich gestört oder hat dich gestört, dass die Betreuung rundherum nicht gut genug war und das dann auch nicht auf dich Rücksicht genommen wurde und es halt nur darum ging, ja gut, wir haben jetzt hier normalerweise alte Leute, denen bringen wir irgendwie bei, mit dem Gelenk umzugehen. Mhm. Oder hat dich mehr dieser Umgang gestört? Oder war es wirklich das, dass dir das alles zu ambitionslos war?
Nee, also die haben versucht schon im Rahmen der Möglichkeiten mir Dinge zu geben. Da kann ich aber ich bin kein Mediziner, ich habe keinen medizinischen Background. Das heißt, ich kann auch gar nicht sagen, oder keinen physiotherapeutischen. Das heißt, ich kann nicht sagen, okay, war das, was für einen Menschen wie mich quasi passend wäre? Kann ich nicht sagen, keine Ahnung, no clue. Für mich war es damals okay. Ne? Also für mich war es damals auch emotional okay, sage ich mal, oder mental wirklich, weil wir auch wirklich von dieser mentalen Schiene eigentlich kommen. Das Körperliche kriegst du irgendwie immer wieder hin. Also da bin ich mir zu 100%ig überzeugt, es sei denn, irgendwas ist nachhaltig kaputt, ne? Oder nachhaltig weg oder whatever, dann hat man natürlich eine größere Herausforderung. Aber für mich war immer ich hatte wirklich viel mehr Probleme mental.
Und ihr habt jetzt gerade schon im Zwischengespräch mit mir ein bisschen, also in einem Teilsatz gesagt, ihr habt auch zusammengearbeitet, also Björn und du, oder mal gesprochen. Vorher wurde gesagt, also wir dürfen alles fragen sozusagen. Wie ist das abgelaufen? Wie kommt sowas zustande? Hat das für dich was gebracht? Und also es sind jetzt ganz viele Fragen.
Also für mich hat es definitiv was gebracht und es war ein sehr gutes Gespräch und es war sehr, sehr früh. Also ich glaube, das war im Juli.
Du warst auf jeden Fall noch zu Hause ziemlich gefesselt gewesen, konntest dich da eigentlich noch gar nicht groß bewegen.
Ne? Genau. Und da bist du zu mir gekommen und was für eine Methode, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall war es eine Art und Weise, quasi das Ereignis darzustellen. Und das war wirklich creepy. Also weil, was heißt creepy? Creepy ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es war wirklich krass, weil wir sind dann so Sachen durchgegangen und ich musste einem Stab folgen, also so einem Zeigestab quasi und musste dem Ende folgen. Und dann,
das ist dieselbe Übung, die wir auch gemacht haben.
Ja, also das kann ich gleich noch was dazu sagen. Ja,
genau. Also. Und dann muss er sagen, okay, wann zieht sich das bei, also wie fühlst du dich, ne? Und zieht sich bei dir etwas zusammen? Das war dann der Psoasmuskel.
Genau. Ne? Und ab wo wird es bedrohlich, ab welchem Winkel?
Genau. Also, und das wirklich Krasse war, ist, das Play war, wie gesagt, Jet Sweep. Und ich stand auf der rechten Seite und habe den Receiver quasi aufgenommen. Und ich habe nach links geguckt, also ne, in die Inside. Und ich habe den ungefähr so 30, 45 Grad vor mir gesehen. Und genau in diesem Punkt ist halt bei mir so gewesen, dass ich dann halt wirklich gemerkt habe, okay, das ist ziemlich kacke. Also das gefällt mir gerade nicht, da so hinzugucken. Und so haben wir uns dann halt irgendwie langsam, dann weiß ich auch gar nicht mehr, dann haben wir uns langsam da so rangetastet, wie geht's dir? Okay, jetzt ne, lass das auch zu, ne? Und dann, ne?
Ja, genau, hat sich dann eine Richtung hat sich irgendwie, also so war es bei mir, da kann ich jetzt tatsächlich aus eigener Erfahrung sprechen. Ein Winkel hat sich dann auf einmal ganz bedrohlich angefühlt.
Genau.
So, also
genau
viel so. Bedrohlicher als jetzt irgendwie 2 Zentimeter weiter links.
Genau.
Ja.
Also genau dieses Gefühl war es. Also es war wirklich, das war so, also das hat sich bei mir alles zusammengezogen. Und das war so ein Moment, wo ich so wirklich war, okay, puh, ja, ne? Ist nicht ganz so geil. Und dann sind wir, glaube ich, bei dem Punkt geblieben. Dann weiß ich aber gar nicht mehr, was danach kam. Aber ich weiß, dass das fand ich so extrem prägend, weil wir dann auch sehr lange da geblieben sind, um das zu verarbeiten. Und dann irgendwann ging es bei mir auch wirklich, okay, man hat sich ein bisschen besser dran gewöhnt, ne? Es ging ein bisschen besser. Und dann ging es mir auch besser. Aber das fand ich beeindruckend, weil es war wirklich so, okay, krass. Weil dann auch, ich glaube, wir haben dann danach nochmal drüber geredet, ja, na, wie war das? Und war es mal so, ey, heftig. Ne? Genau da war dann der Ballträger, der Receiver, der rumgekommen ist. Und das war ja das, was ich gesehen habe in dem Moment, als mir die Beine dann halt mehr oder weniger oder kurz vorher die Beine weggeflogen sind. Ne?
Ja. Genau, kann ich ja vielleicht mal aus meiner Sicht nochmal ein, zwei Sachen zu sagen. Also diese Methode nennt sich eben Brainspotting. Das bedeutet eigentlich, wie du es ja schon beschrieben hast, man denkt eigentlich so an diesen schlimmsten Moment, spürt dann im Körper, okay, wo spüre ich jetzt die meiste Belastung? Ich schätze das dann mal ein auf einer Skala von 0 bis 10. 10 ist der höchste Wert, 0 gar nicht. Und wenn du das spürst, wo es sich am dollsten anfühlt, dann nimmt man entweder so einen Zeigestab oder was anderes und den du mit den Augen einfach nur folgst, links, rechts, oben, unten. Und wo ist der Punkt, wo die Anspannung oder diese Belastung eigentlich sich am intensivsten anfühlt? Die Theorie dahinter ist, das muss nicht unbedingt so sein, wie es jetzt scheinbar bei euch beiden war, dass es genau die Winkel war, sondern da, wo unser Auge hinguckt, stellt es eine Verbindung zu den Nervennetzwerken her, wo eigentlich das Trauma mit abgespeichert ist. Und wenn ich dann da bleibe und nicht gegen ankämpfe, sondern zulasse, dass alles, was hochkommen soll, was da abgespeichert ist, dann hochkommt, dann kann da eben kann das Trauma sich so ein bisschen auch körperlich rausarbeiten. Also woran ich mich bei dir, Jo, noch gut erinnern kann, ist, da passierte erst eine ganze Weile gar nichts und dann hat irgendwas in deinem Körper, meine ich, noch irgendwie so geklickt, also als ob da irgendwie nochmal so eine Anspannung rausgegangen ist, irgendwas nicht nochmal zurechtgeruckelt hat. Also das war nur, so habe ich das in Erinnerung, dass es da irgendwie so geknackt hat und dann war ein bisschen mehr Spannung weg. Das war, glaube ich, eine Sitzung, dauert so 1,5 Stunden, haben wir vielleicht dafür
gesessen. Ja, ich glaube, mit ein bisschen Quatschen und Kaffee trinken waren es 2.
Ja, genau, damit 2. Ja. Die Sitzung selbst war sicherlich so 1 Stunde, Stunde gewesen.
Das fand ich, ich weiß das auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was genau wir gemacht haben. Ich weiß nur noch dieser Moment. Bin aber auch ein sehr vergesslicher Mensch, insofern ist das schon beeindruckend, dass ich das überhaupt noch weiß, in Anführungszeichen. Aber das war wirklich beeindruckend, weil ich halt, also wir sind das so ein bisschen durchgegangen und ich weiß noch, dass du quasi von der linken Seite von mir aus immer weiter zu mir gekommen bist. Und dann irgendwann war es so dieser Winkel, wo man dann halt den Beiträger halt sieht, wenn man auf der Edge spielt. Und das war so der Moment, wo ich dann so wirklich für mich gemerkt habe, okay, das fühlt sich beschissen an. Und das war dann wirklich dann auch so der Zeitpunkt, wo ich weiß nicht mehr, was genau wir gemacht haben, aber irgendwann war dann auch so ein Punkt, wo ich da hingeguckt habe und wo sich bei mir ganz viel gelöst hat, wo ich entspannen konnte und wo dann auch für mich wirklich so ein Punkt war, ja, okay, mir geht's sehr viel besser jetzt auch in dieser Situation, selbst wenn ich noch an diesem Punkt gucke, wenn ich da fixiert bin. Und das war wirklich, das war ein cooler Moment. Also das hat auf jeden Fall viel geholfen. Also das war gut.
Und das sind natürlich so Dinge, also und man darf jetzt nicht davon ausgehen, okay, wir haben so eine Sitzung gemacht, das Trauma ist verarbeitet, du hast nicht mehr das Problem, du hast ja selber gesagt, ne? Ja. 2019 hast du noch sehr mit den Ängsten zu tun gehabt, Aufmerksamkeit nach außen und sowas. Und das sind eigentlich Sachen, die kann man sowieso immer mit verschiedenen Techniken immer wiederholen, um dieses Trauma immer weiter zu integrieren, weil so ein Trauma ist nie völlig verarbeitet. Das steckt immer auf irgendeiner Ebene noch irgendwo fest. Und man kann es immer weiter integrieren, immer besser, dass es einen weniger belastet, sage ich mal so. Ne?
Ja. Also ich glaube auch, wenn ich da ganz ehrlich bin, also bei mir war es dann, also ich habe halt wirklich so Oktober, bis zum Oktober, ich wollte halt gar nichts mehr wissen, das weiß ich auch noch. Und das war dann wirklich so, dass ich, also ich glaube, um es sehr viel besser hätte selber verarbeiten zu können, also Menschen sind da auch unterschiedlich. Also es gibt Leute, die reißen sich ein Kreuzband und am nächsten Tag sind sie wieder im Sattel, in Anführungszeichen. Genau. Ja. Also es gibt Menschen, die sind da wirklich mental besser aufgestellt, sagen wir es mal so, oder was heißt besser aufgestellt, aber können damit besser umgehen mit so einer Situation oder vermeintlich besser.
Da kennst du dich vielleicht besser aus, der Unterschied, was ich am Anfang meinte, das hat nichts mit mentaler Stärke oder sowas zu tun, sondern es hat häufig eben auch was mit der Art des Unfalls zu tun. Und sag ich mal, wenn ich mir eine Verletzung habe, wo ich ziemlich genau wusste, wodurch das passiert ist und wie es zustande gekommen ist und dass ich das so weiß, okay, das kann ich verhindern beim nächsten Mal. Das wird sich nicht so abspeichern wie bei dir, so eine Situation, wo es völlig aus dem Nix kommt, völlig unkontrolliert ist. Diese Dinge hängen einfach nochmal mehr fest, neben der Schwere der Verletzung natürlich auch
noch. Also ich hatte tatsächlich, Fun Fact in Anführungszeichen, wo jetzt, wo du es sagst, 2011 oder 12, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, 2011 oder 12 habe ich mir das Kreuzband angerissen. Mhm. Und das war gegen Osnabrück damals. Und das war ein Play. Ich habe, war ein Passplay, ich bin gedroppt und es war ein Quick Out und dahinter hatten sie den Curl irgendwie auf 12 Yards und ich war quasi unterm Curl und der Quick Out hat den Ball gefangen und ich hatte einen relativ flachen Winkel und wollte ihn tackeln und der Curl ist runtergekommen, hat mich gecuttet. Und seitdem war es jedes Mal so, dass wenn ich flache Winkel nehme, das Erste, was ich mache in einem Passplay, ist halt einmal kurz hochgucken, ob da jemand ist, der mich aus dem Leben schießen kann. Ja. So, und das war genau das, wo du sagst, das war für mich so, gut, ich hätte einfach nur gucken müssen.
Ja.
Und dann sehe ich den und ne, dann, also.
Genau. Ja. Ist viel einfacher mit umzugehen.
Ja, also das schon. Also vielleicht da nochmal auf den Aspekt nochmal kurz einzugehen. Ja. Genau, aber also wie gesagt, ich hätte, glaube ich, wirklich viel länger auch in eine Behandlung gehen müssen. Um das Trauma zu verarbeiten. Ich habe sogar jetzt letztes Jahr in Leipzig dann auch nochmal gemerkt, wirklich, war dann auch, letztes Jahr war ich 30, oder bin noch 30 und habe ich auch schon gemerkt, vielleicht ist es dann auch einfach irgendwo, ne?
Also zur Erklärung, für Footballspieler ist 30 so die magische Grenze, ab jetzt ist man wirklich alt.
Ja. Außer bei Björn.
Björn Thies ist der Benjamin Button des American Footballs in Deutschland.
Auf jeden Fall.
Bin immer kleiner geworden.
Ja, aber also ich habe halt wirklich mit angezogener Handbremse gespielt. Also ja. Das ist so das, was du auch gesagt hast, dieses Jahr.
Okay, das ist eben gefährlich.
Ja. Ja.
Also was ich ja noch interessant fände, wenn die Verletzung passiert wäre in einer Situation, die du kontrolliert hättest können. Also wenn du jetzt praktisch den Jet Sweep getackelt hättest, den Receiver. Und es wäre dabei irgendwie passiert, ob es dann auch so extrem gewesen wäre. Weil jetzt war es ja wirklich eine Situation, und das hast du ja auch gesagt, wenn du später wieder auf dem Feld standest, dass du immer das Gefühl hattest oder die Angst, dass der Safety irgendwie jetzt von hinten dir wieder in die Beine fliegt.
Ja.
Und wie es wohl gewesen wäre, wenn du jetzt die Verletzung dir zugezogen hättest bei einem Play, wo du wusstest, woran es lag. Weil das ist ja das, was du eben meintest, Björn, ob es dann wär's, also weniger schlimm. Kann man so natürlich nicht sagen, aber...
Ist schwer zu sagen, aber ich würde behaupten, ja, das würde auf jeden Fall, hätte dann auf jeden Fall geholfen, mit so einer Situation beim nächsten Mal anders umzugehen, wäre es ja beschrieben. Also du hattest dann bei deiner Kreuzbandverletzung ja eben genau diese Dings gehabt, wo du wieder eine Kontrolle zurückgekriegt hast. Und diese Kontrolllosigkeit, Hilflosigkeit, das ist so ein Kernthema überhaupt von Traumata.
Ist das etwas, was man hinterher mitnehmen kann? Also wenn man hinterher sowas verarbeiten möchte, dass man sich Routinen und Kontrollen schafft, die einem dann Sicherheit geben? Ist das, was wir theoretisch daraus mitnehmen können?
Ja, und was auch häufig ist, wenn man so Traumatherapie-Sitzungen macht, mehrere, dann gibt es sehr häufig, wenn es also wirklich eine gute, also oder wenn das Trauma gut verarbeitet wird, dann entsteht von innen oft auf einmal eine eigene Einsicht, die man vorher gar nicht bewusst hatte. Also wie so eine neue Idee, wäre keiner vorher gekommen, die ist dann auf einmal innerlich da und dann übernimmt man wieder Kontrolle. Das ist auch interessant. Ich wüsste jetzt nicht, was das sein sollte in deinem Fall, aber das kann ich jetzt nur so als Therapeut sagen. Das ist immer wieder so ein verblüffender, überraschender Moment, wie unser System auf einmal eigene Lösungen entwickelt. Ah ja, okay, jetzt habe ich es verarbeitet und jetzt kommt so die, ja, ich hätte einfach Punkt machen sollen. Und jetzt weiß ich, beim nächsten Mal achte ich auf Punkt, was auch immer das ist. Ja. Also man kann es bewusst suchen, aber es entsteht in der Traumarbeit oft solche Lösungen eben auch ganz unbewusst oder automatisch.
Ist es dann vielleicht auch so, dass man, wenn es so automatisch passiert, dass man in dem Moment dann einfach auch so weit ist, es zu verarbeiten und man dem Ganzen halt auch mal Zeit geben muss und sich nicht selbst unter Druck setzen sollte, dass man halt sagt, ja, ich muss jetzt aber wieder funktionieren und es kann auch nicht sein, dass es mich jetzt immer noch nach 3 Jahren immer noch belastet. Ja. Also dass man sich da nicht selbst geißelt.
Selbstgeißeln macht sowieso keinen Sinn, das ist das eine. Sich Zeit geben alleine reicht eben nicht. Also ich habe zum Beispiel mal auf einer Fortbildung einen gehabt, da lag sein Sportunfall 35 Jahre zurück. Wir haben dann in dieser Fortbildung die Arbeit gemacht Und das war wirklich, als ob das 35 Jahre zurück war. Also der war genau in dieser gleichen Situation. Das war alles da, das war alles abgespeichert. Das kam so massiv hoch. Das lag 35 Jahre zurück. Diese 35 Jahre haben ihm nicht geholfen, das zu verarbeiten.
Also Zeit ist in dem Fall nicht der Ratgeber, dass man sagt, Zeit hat alle Wunden. Das ist in dem Fall nicht so.
Also nein. Nicht alleine. Ja. Natürlich entstehen mit der Zeit auch Dinge, wo man wieder mehr Selbstvertrauen kriegt und so weiter. Aber so Trauma verarbeitet man nicht dadurch, dass viel Zeit vergangen ist.
Ja. Also einfach aussitzen hilft nicht. Nein. Jonas direkt eingestiegen hat gesagt, nein.
Ich glaube nicht. Also es wäre jetzt 2017, ist das passiert im Sommer 2017. Ich weiß nicht mehr, ob Juni oder Juli. Juli?
Ganz klar Juli, ja.
Ja, ne? 25. oder 26. Das weiß ich auch noch.
Ja, ich war Juli, das tatsächlich.
Und ich habe es letztes Jahr halt auch noch relativ präsent. Ne? Also du bist dann halt da und versuchst es natürlich und ne? Neues Team und ne, neue Teammates.
Neue Farben.
Neue Farben. Und du sagst dann ja nicht, oh ja, ne, weiß nicht, ob ich das noch so kann, sondern versuchst dann halt schon durchzuziehen. Aber eigentlich, irgendwo ist es dann doch immer so ein bisschen mitgeschwungen, dass für mich war, so, packe ich das überhaupt noch? Ne? Also bin ich überhaupt der Richtige dann, wenn ich aufs Feld komme. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich einen soliden Job gemacht hätte. Aber die Intensität, mit der ich dann doch in Kontakt gegangen wäre, wäre eine andere gewesen. Also einfach aufgrund dieser Blockade, in Anführungszeichen, die ich dann habe durch das Trauma oder durch diese Verletzung dann, da habe ich gemerkt, das hat wirklich nachhaltig was mit mir gemacht. Und ich glaube auch, dass wenn ich in eine konstante Behandlung gegangen wäre, dass es wahrscheinlich besser gegangen wäre. Aber es ist halt, wie gesagt, also dieses Mental Health-Thema, das kommt ja jetzt auch erst so hoch. Ich sag mal, früher, ne, wie du es auch von deiner Verletzung geschildert hast, war so, ja, ne, lass mal wieder zocken.
Ja, ne,
ist ja halb so wild.
Ja, ne? Du kannst ja wieder laufen, es wird jetzt funktionieren.
Genau, jetzt stell dich nicht so an und ab dafür. Ne? Und das ist halt genauso der Punkt, wo man vielleicht auch in der Jugend dann irgendwo so ein bisschen da groß geworden ist im Jugendfootball. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich wirklich sagen, dass ich wirklich damit zu kämpfen hatte. Also für mich war es nicht so, dass ich dann wieder gesagt habe, ja gut, jetzt bin ich wieder im Driver-Seat und ab dafür.
Also ich muss jetzt auch dazu sagen, den Jon Brandabur, den ich als Mitspieler kennengelernt habe, der ist niemals auf die Idee gekommen, dass er nicht der Richtige für den Job ist.
Ja, es ist
stimmt. Sondern da war es, ihr braucht einen Fullback? Ja, ich.
Let's go.
Ihr braucht einen Longsnapper? Ja, klar. Ihr habt einen Longsnapper.
Der snappt zwar über dem Kopf des Panthers, aber ey,
ich bin der beste Longsnapper, den ihr kriegen könnt. Genau. Und den ihr hier habt. Ich kenne den Rest hier.
Ja, aber es war, also wie gesagt, das war für mich halt wirklich eine Herausforderung, wo ich jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir auch eben so über dieses Football-Fieber geredet haben. Und ich glaube, alle jetzt hier am Tisch kennen das eigentlich. Also man kommt da nicht von los. Also ich habe damit super zu knabbern. Also für mich ist das nicht so ja, okay, dann höre ich jetzt auf. Also ich bin, habe jetzt auch ein Kind und habe da auch mit meiner Freundin dann drüber gesprochen. Ich sage so, ja, ich hätte eigentlich Bock. Und sie hat gesagt, wenn du es zeitlich einrichten kannst, dann mach es. Aber du hast ein Kind, du hast einen Hund, du hast einen Job. Dann die Box, das kannst du auch nicht ignorieren, weil das auch immer noch mal ein paar Stunden abwirft, hier und da. Und du bist den ganzen Samstag weg. Und den einzigen Tag, wo du dein Kind dann hast, ne, bist du dann halt
kaputt.
Ja, kaputt. Und selbst wenn du dann halt nur coachst, bist du von morgens 6 bis ne, nachts irgendwie 24, 1 Uhr nachts nicht da. Das musst du wissen und du weißt, dass das dann halt auch, ne?
Und da sieht man ja eigentlich, was für eine Priorität das dann doch irgendwo für einen dann doch hat, weil man es mit etwas wie einem Kind oder der Partnerin vergleicht und es überhaupt, also wenn man das mit einem, wenn man das die Frage einem Menschen stellt, der nicht in diesem Football-Wahn oder Football-Fieber ist, der fragt sich, sag mal, wie kannst du überhaupt das überhaupt so denken?
Ja.
So, aber ich kenne super viele Leute, denen es wahrscheinlich so geht wie uns vielen hier, dass man sich immer wieder fragt, ja, also ich könnte jetzt schon noch zocken oder ja, man könnte das und das ja noch umstellen, dann hätte ich ja Zeit dafür.
Ja. Also man versucht halt immer Wege zu finden, dass es dann doch noch klappt. Ne? Ja.
Oder dass man halt ab dem Moment halt sagt, nee, ich freue mich nicht mehr, Football zu spielen. Die Freude ist weg, jetzt kann ich auch aufhören. Ich glaube, das ist dann auch der Moment, wo man auch aufhören kann. Wenn man das für sich so klar kriegt.
Da sind wir auch tatsächlich wieder nochmal beim anderen Thema. Also so, wie beende ich meine Karriere? Ich kenne viele, die Football beenden mussten wegen einer Verletzung. Ne? Und von denen, von fast allen weiß ich, dass die eigentlich noch so ein unfinished Business für sich haben, ne? Irgendwie ja. So, irgendwie, ja, da, ich, irgendwie, das ist noch nicht zu Ende. Also bei mir kann ich zum Beispiel sagen, ich habe ja mit 47 aufgehört und.
Als Running Back.
Ja, tatsächlich durfte ich nochmal Running Back spielen.
Darauf wollte ich hinaus.
Und bei mir war es wirklich so, ich dachte wirklich, okay, ich werde in Tränen ausbrechen, wenn ich das letzte Mal aufs Feld gehe und so weiter. Nee, überhaupt nicht so. Ich bin freudestrahlend aufs Feld gegangen und dachte, geil. Ich höre jetzt wirklich aus eigener Entscheidung auf, das ist nichts, keiner zwingt mich zu. Weder meine Frau, die sagt, hier, geht nicht mehr, oder eine Verletzung, die mich zwingt. Und das ist ein ganz anderes Aufhören. Und ich habe tatsächlich, bei mir war es tatsächlich so, ich habe die ersten Jahre ab und zu mal einen Football-Traum gehabt, wo ich in Rüstung am Feld stand und total dachte, so eine Scheiße, wieso habe ich jetzt die Rüstung wieder an? Ich wollte doch nicht mehr spielen, so ein Mist. Also wo ich wirklich Panik hatte, dass ich auf einmal wieder auf dem Footballfeld stand. Also ich will jetzt nicht mich hier so hochleben, ich will nur sagen, es ist so ein Unterschied, wie beende ich einen Sport? Ne? Also wie finde ich ein gutes Ende dafür? Und das war für mich übrigens auch ein Ewigkeitenprozess.
Aber ja. das kann ich nur so unterschreiben, gerade dieses Unfinished Business. Ja. Das war bei mir nämlich 2018 so. Also 2018 habe ich dann die Invaders so ein bisschen verfolgt und ich dachte mir so, eigentlich kannst du das auch, ne? Und ich war nie ein Überflieger, das weiß ich auch, aber ein bisschen zocken kannst du auch und ein bisschen Spielverständnis hast du. Ne? Also eigentlich kannst du da noch mitmachen. So, aber dieses, also bei mir ist es nämlich genau das, was du beschreibst, dieses, ich habe nicht zu meinen Konditionen aufgehört, sondern ich musste mehr oder weniger länger pausieren. Also am Anfang konnte ich auch nicht mehr sprinten, weil ich die Wade gar nicht belasten konnte und sowas. Und für mich war es wirklich so dieses, okay, dich hat jemand mehr oder weniger dazu gezwungen, damit aufzuhören. Und es war so diese, wie so ein trotziges Kind, nö, ich mach jetzt nochmal. Weil, ne?
Es ist ja noch nicht vorbei.
Also ja, genau.
Ich höre dann auf, wenn ich will, dass ich aufhöre und niemand anders bestimmt, dass ich aufhöre.
Ja, und also genau das, was du sagst, also das war so mein Gefühl 2018. Und da habe ich dann ganz lange mit mir gehadert. 2018 habe ich hier gar nichts gemacht, wirklich. Und dann war es so, ja, okay, 2019 versuche ich es nochmal.
Wie ging es dir dabei, Football zu gucken?
Ja, also kommt drauf an, GFL oder?
Ja, nee, da wo du potenziell hättest spielen können.
Ja, also damals habe ich noch so gesagt, so ja, also ne, bin dann ja auch immer relativ selbstkritisch, habe die Invaders auch relativ ne, stark verfolgt und dann auch mit meiner Freundin zusammen geguckt und dann ne, haben wir, weiß ich noch, da gab es so ein paar Plays, wo wir dann was Gutes gemacht haben. Und ich habe mich nur darüber aufgeregt, dass wir mehr Glück als Verstand haben, weil der Swing beispielsweise offen war für einen Touchdown. Ja. Ne? Und ich meinte so, ja, ne? Kein Applaus für Scheiße, ne? Der war offen, warum, ne? Das kann so doch nicht angehen. Und das war immer so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, okay, ich kann das eigentlich doch noch, ne? Und 2019 habe ich es dann auch wirklich versucht, aber mehr oder weniger, ne, dann kam Corona natürlich und 2019 hat es dann auch nicht so wirklich funktioniert für mich und dann auch für Hildesheim auch nicht. Sind da, glaube ich, in der ersten Playoff-Runde rausgeflogen.
Oh ja, größter Erfolg von Hildesheim.
Ich wollte gerade sagen, wie schrecklich.
Ohne Hildesheimer.
Ja, aber ich frage deshalb, bei mir war es ja auch so ein Unfinished Business. Ich habe ja 2018 auch dann in der Season aufgehört, weil es mir mental nicht gut ging.
Ja.
Und habe ja dann auch mitten in der Season dann zum Team gesagt, ich kann nicht mehr. Ich muss eine Therapie machen und so weiter, ne? Und ich habe mich dann die nächsten 2 Jahre komplett zurückgezogen. Also ich konnte das nicht mal gucken, weil es wehgetan hat. Ja, weißt du? Also ich habe das angemacht und gedacht, ich könnte da jetzt ja noch spielen, habe mich komplett zurückgezogen, habe auch den Bezug zu diesem Team verloren, was ich im Nachgang sehr schade fand. Und ich weiß noch, wie viel Angst ich bin jetzt letztes Jahr nochmal gezockt. Mhm. Ne? Und ich weiß noch, wie viel Angst ich hatte, zum Training zu kommen, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe. Und es war total geil, wie sich einfach alle gefreut haben. Oh Mensch, Tobi, wieder hier, mega schön, dass du, als wäre ich nie weg gewesen. Das war so geil. Und dann das letzte Spiel, wo wir dann gegen Spandau gewonnen haben und aufgestiegen sind. Mega. Und jetzt habe ich dieses Finish, was ich einfach die ganzen Jahre mit mir rumgeschleppt habe. So, und jetzt kann ich überlegen, okay, spiele ich noch? Wahrscheinlich nicht, weil ich werde jetzt auch Vater im Juni. Ne, kann ich das zeitlich vereinbaren? Aber jetzt kann ich darüber nachdenken, ohne mich schlecht zu fühlen.
Ja.
Weißt du, das war so wichtig. Sowas unfinished ist echt. Das belastet einen. Und das belastet einen ja in allen Lebensbereichen.
Glückwunsch zur Vaterschaft, ne?
Danke.
Gibt's dafür Begriffe? Irgendwie, wir müssen ja sozusagen in diese
Psychologie
kommen.
Müssen wir noch draufpacken.
Ja, genau.
Fachbegriffe dafür.
Aber bitte Latein.
Ja, Minimum.
Fällt mir jetzt nichts an. Ich finde, dass der lateinische Begriff ist unfinished business. Ja.
Das klingt lateinisch.
Aber das große Latinum.
Worüber ich noch so nachgedacht habe, dieses, was ihr meintet, mit ihr wurdet ausgelacht über eure Verletzung, so ein bisschen. Naja, ne? Also, glaube, was heißt ausgelacht? Nein, also nicht auf eine böse Art, sondern es wurde rumgescherzt. Auslachen klang gerade sehr negativ. Aber dieses ist es aber vielleicht auch so ein bisschen selbst, weil wir wissen absolut, alle, dass wir einen Sport spielen, der unglaublich gefährlich ist. Ich meine, Torben und ich standen ja an der Sideline, als dir das passiert ist. So, natürlich ging es uns, also man war schon so, oh shit, wir müssen hier gleich wieder drauf. So, und da hat man auch drüber nachgedacht. Aber spätestens, als dann das erste Play losging, war das weg. Ja. So, also natürlich, als wir da standen und du da lagst und der Krankenwagen kam, wir so, mein Gott, wir müssen hier gleich rauf. Das war auch relativ am Anfang noch, ne? Aber mit dem ersten Play war das ja weg. Haben wir uns gar keinen Kopf mehr drum gemacht. Und ich glaube, man hält man das vielleicht auch so ein bisschen von sich fern, wenn man dann das ins Lächerliche zieht. Und weil wir alle wissen, dass das passieren kann. Wir alle sehen das ja. Wie viel Verletzungen habt ihr mitbekommen in eurer Karriere, die nicht vielleicht eure waren? Aber ich weiß noch, Paul, da habe ich in der Jugend gegen Hildesheim gespielt, da hat er sich den Arm gebrochen. Das hat ewig gedauert. Ja, und dann stehst du da als Jugendspieler. Den Arm hat er immer noch. Ne? Mhm. Und ich stand auf der anderen Seite noch für Hannover und dachte mir so, oh je, so mit 17 oder was das da war, ne? Aber dann ging es weiter und dann wurde weitergespielt und nicht drüber nachgedacht. Und wenn du das so ins Lächerliche ziehst, dann hältst du es ja auch von dir fern.
Klar. Aber das bis es dann ja, irgendwann passiert. Das machst du ja deshalb, also so habe ich es für mich immer gesehen, also mich wurde immer ganz häufig gefragt, hast du eigentlich Angst, wenn du auf dem Feld stehst? Ich meine, so, wenn ich Angst habe, dann höre ich auf, weil dann verletze ich mich. Und dieses ins Lächerliche ziehen ist ja erstmal ein Schutzreflex für alle anderen, um festzustellen, das ist ganz weit weg und das kann nicht passieren, das ist surreal.
Ja, ja.
Also, und ich glaube definitiv, also wenn Björn kann mir jetzt gerne widersprechen, aber für mich hat das immer so funktioniert, dass ich es einfach gesagt habe, nein, das passiert mir ja nicht. Und,
und umso überraschter sind wir dann, wenn wir dann halt wirklich da jemanden wie Jon auf dem Feld sehen und denken, shit, kann ja doch passieren. Aber es ist auch so schnell wieder weg.
Ja, das holt das Ganze halt unglaublich unschön in die Realität.
Ja. Also, das ist, also ich hatte auch schon so einige, also wir hatten auch mal ein gebrochenes Bein in der Jugend. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, kann er nicht vom Feld robben, Arme hat er doch noch.
Also, ne? Was stimmt denn?
Ja, so ungefähr. Ja, ne? Und das war wirklich so, also ich glaube wirklich, dass das ein Schutzmechanismus ist.
Absolut, also ganz klar, natürlich sind das Schutzmechanismen. Und wir hatten ja ganz am Anfang zum Beispiel, wie wir ja gar nicht erwähnt haben, ist ja zum Beispiel Jake, der ja auf dir die ganze Zeit lag. Ne? Und das ist natürlich auch ein Trauma für die beteiligten Leute. Also selbst wenn du nicht selber beteiligt bist, ich bin mir absolut davon überzeugt, dass Jake da auch immer noch irgendwo was, weil in dieser Situation, er lag ja genauso hilflos da. Er konnte sich nicht wegbewegen, weil es ging nicht. Oder unter dir? Oder?
Er lag unter mir.
Unter dir lag
unter mir. Und ich lag, also mein Bein lag unter ihm und ich lag über ihm.
Ja, und genau. Er konnte da nicht weg. Er war da genauso hilflos, musste das ertragen, wusste in dem Moment, dass das durch seinen Kontakt mit passiert ist. Natürlich nicht verschuldet, aber sowas machst du auch nicht so einfach weg. Und natürlich sind solche Mechanismen sich dann lustig machen. Klar, damit schiebst du die Dinge von dir weg. Und ich finde aber trotzdem ganz wichtig, an dieser Stelle mal zu sagen, ich meine, jetzt könnten so Leute, die sich mit Football nicht auskennen, denken, oh Gott, was ist Football für ein brutaler Sport und ist ja nur schlimm und wie schreckliche Sachen passieren. Ja klar, aber das hast du natürlich A in jedem Sport, da ist Football aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt viel, viel schlimmer als jeder andere Sport, den es sonst so gibt. Und was ja eine schöne Entwicklung ist, dass Football ja immer technischer wird und dadurch solche Verletzungen ja auch passieren, aber weniger werden, also gerade.
Und die meisten schweren Verletzungen, die ich so miterlebt habe, waren ohne Kontakt. Das muss man mal dazu sagen. Also die schlimmsten in der Jugend, Adrian auf jeden Fall ein sehr guter Mitspieler von uns, war ein absolut leidenschaftlicher Footballspieler, wo man immer dachte, wenn der in die Herren kommt, der wird unglaublich durchstarten. Letzte Jugendspiel auch in Hildesheim, ist an der Sideline langgelaufen und ist einfach weggeknickt. Man hat sich das komplette Knie, also alles, was du dem Knie zerlegen kannst, alles. Es war so kompliziert. Ja. Der war da noch so unter Adrenalin, weiß noch, stand da noch mit Krücken an der Seitenlinie. Und ein anderer Spieler von uns hat so ein bisschen rumgebitscht und hatte keinen Bock mehr und wollte zu den Kabinen. Und er hat einfach seine Krücken hingeschmissen, ist auf einem Bein dem hinterhergelaufen. Ich weiß nicht, wie das, der hätte gar nicht mehr stehen können eigentlich. Ist dem hinterhergelaufen, hat ihn angeschrien, wie er sein Team jetzt hängen lassen kann. Es war total crazy. Ja, aber er hat nie wieder gespielt danach. Als es dann so nachließ, der konnte nicht mehr spielen. Er hat es dann nochmal versucht als Quarterback. Auch da nicht, weil ihm auch, es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Und aber auch das ohne Fremdeinwirkung. Bin damaliger Headcoach in der Jugend für die Spartans gezockt, Wadenbeinbruch, zack, wollte einen Cut machen, Beine stehen geblieben, weg.
Ja, also das ist ganz typisch. Also sind auch die Hauptzahl meiner, also der Verletzungen, die ich miterlebt habe, waren ohne Kontakt gewesen. Also durch Kontakt beim Football. Also wenn ein sauberer, direkter Kontakt ist, passieren sowieso keine Verletzungen aus meiner Sicht.
Also das ist ja auch, also meistens ist immer das Unvorhersehbare. Irgendjemand fällt um, fällt einem anderen ins Bein. Ja. Das ist ja auch so, das ist ja auch so die typische Kreuzbandriss-Szenario bei Linern oder sowas. Ne? Irgendwo ein Double-Team fällt einem anderen ins Bein und dann sind es halt auch 500 Kilo, die dann irgendwo
irgendwo hin müssen.
Und das ist dann halt immer ziemlich unglücklich. Und ich glaube, das andere ist halt wirklich dadurch, dass man einen Sport spielt, Ne, und wenn man sich die Leute mal anguckt, wie schnell die sind, also die laufen auf Top-Level-Speed, ne, also mit Olympiathleten zum Beispiel, also jetzt NFL natürlich nicht GFL, aber ne, wenn man sich die Leute anguckt, die laufen halt auf einem so hohen, so schnellen Niveau und müssen dann nicht nur geradeaus laufen, sondern müssen dann noch schnell von links nach rechts. Und ja, wenn du dann halt einen Platz mit Gänseblümchen hast, das ist vielleicht nicht ganz so optimal als Grundbedingung.
Da kommt der böse Maulwurf.
Genau. Also auf wie vielen Feldern ich gespielt habe mit Maulwurfsjugend, wo ich mir so dachte, so.
Kennt ihr noch dieses Trainingsfeld? Wo war das? 20 unter wie hieß er, Patrick? Dwight
Patrick.
So, und da haben wir irgendwo
in Ottbergen. Das Ding ist schief.
Das Ding war einfach schief, Alter.
Das war wirklich so Bergsteigerungsanlauf, so bei 10% Steigung oder halt auch wieder runter.
Ja, geil. Also, das super war Sprinttraining.
Das war crazy. Das war ja bewusst so angelegt gewesen, damals war ich auch.
Das war
Konditionstraining
mit eingebaut. Dwight Patrick, bin ich mir zu 100% sicher, da war ein Plan hinter. Wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Wenn ihr, ich sag mal, jeder von euch drei Wünsche frei hättet, damit die Situation für Spieler, die sowas erleben, die so ein Trauma erleben, sich verbessern, was würdet ihr euch wünschen? Für Verein, aus Vereinssicht, aus Mannschaftssicht und aus gesellschaftlicher Perspektive. Also jeweils ein Wunsch.
Ach so, jeder ein Wunsch. Meiner ist ganz klar, das Verständnis für die mentale Seite sowieso in dem Sport auf dem jüngsten Niveau schon eingeführt wird. Also ich weiß nicht, was im Moment das jüngste Niveau beim Football ist, klar, Flag Football wahrscheinlich, dass man da im Prinzip eigentlich schon mit die mentale Seite, mentale Techniken schon einführt und dass Sportverletzungen da eigentlich auch schon auch gesamtheitlicher gesehen werden. Also nicht nur die reine Medizin, die da abläuft, sondern dass es eben auch, dass der Kopf, Körper immer mit beteiligt ist. Ja, also so früh wie möglich damit eigentlich anzufangen, eine Selbstverständlichkeit dafür zu gewinnen, dass man eben keine Hemmungen mehr hat. Klar, ich habe eine Verletzung, also hole ich mir Unterstützung von allen Seiten, wo es geht, Punkt.
Ja. Ich würde, glaube ich, wirklich sagen, die Aufklärung darüber und dann auch die Akzeptanz so von den Leuten, dann aber auch die professionelle Betreuung, dass man da irgendwie was an die Hand bekommt. Also es war 2017 war es bei mir so, ja gut, ne? Bumm, hast dich verletzt. Da gab es dann auch noch ganz viele andere Sachen, die im Hintergrund laufen. Bumm, hast dich verletzt. Und dann war es so, ja, dann.
Okay.
Ja, kommst du wieder? So,
wir müssen jetzt hier auch noch eine Saison zu Ende spielen.
Genau, also so nicht, aber es war dann halt wirklich so, also ich hätte mich drum kümmern müssen und ich glaube, wenn Vereine dann wirklich auch proaktiv sowas managen und sagen, okay, du hast das ist unser Sportpsychologe, geh zu dem, mach einen Termin, mach mindestens 5 Sitzungen oder sonst was. Und dann kann man da ja auch eruieren, wie das geht.
Wäre es ja vielleicht nicht auch gut, dass man nicht selber bestimmt, dass, ja, ich bin jetzt fertig nach 5 Sitzungen oder ich brauche nicht therapiert werden, ich war jetzt einmal da, es hat mir nichts gebracht, sondern dass der Sportpsychologe sagt, Freund, also einer reicht hier nicht. Oder muss das immer sowieso von einem selber kommen?
Ja, das hat was von beiden, deswegen finde ich das, was Jon und ich eigentlich sagen, passt das ja genauso. Ne? Ich wollte eben auf dieses Thema heraus, dass eine Selbstverständlichkeit wird, dass man damit groß wird, dass es die Akzeptanz von vornherein da sind und klar, das braucht die Struktur, dass die Leute nicht jetzt enorm viel Energie aufwenden müssen, um jemanden zu suchen und sonst was machen, sondern ganz klar, okay, das ist der Weg, genauso wie du zum Physiotherapeuten gehst du jetzt dahin, dann hat man, glaube ich, dieses Problem gar nicht mehr, dass jemand sich da so gegen sperrt.
Ja. Okay. Tobi hat noch einen Wunsch frei.
Na, jetzt muss ich ja, so wie in der Uni kennt er das, ich schließe mich meinen Vorredner an. Nein, ganz schlimm. Nein, das kommt jetzt nicht hin. Also auf gar keinen Fall, das finde ich ja selber ganz schrecklich. Nein, dass man sich nicht schämen muss vielleicht, ne, dass man sich nicht rechtfertigen muss, wenn man eine Verletzung hat. Jeder kennt das, glaube ich, du hast dich verletzt, aber es ist so, dass du, ich rede jetzt auch nicht mal unbedingt vom Spiel, aber vielleicht denkst, ich packe das Training nicht, ne, ich brauche jetzt diese Woche einfach zum Auskurieren. Du dir aber denkst, nee, das erkläre ich bestimmt nicht unserem Coach, dass ich jetzt hier nicht spielen kann. Nee, scheiß drauf, tapen und ab zum Training. Ja. Wo es vielleicht ja aber auch einfach sinnvoller gewesen wäre, die Woche auszusetzen, damit man diese Verletzung halt nicht durch die ganze Season trägt. Ne, dass da einfach ein bisschen mehr Verständnis gegenüber Verletzungen entsteht und man nicht gleich irgendwie als Pussy abgetan wird, nur weil man, ne, weil manchmal ist es halt einfach smart, eine Verletzung auszukurieren. Und beim Football ist es tatsächlich ja so, dass man mit sowas, ja, dass man es nicht unbedingt rausposaunt. Ne? Ja. Einfach mehr Verständnis.
Also ich kenne das, dass ich nach einem MRT tatsächlich im Raum gesessen habe, gesagt habe, nee, jetzt muss ja auch wirklich was kaputt sein, weil es ist jetzt sonst richtig unangenehm.
Ja, ja. Nee, ist so, das zu erklären. So, man sitzt so, da wirklich und denkt sich, bitte einen Bruch, Alter.
Ich muss jetzt hier mindestens irgendwas Ernstes kaputt sein. Es darf nicht nur angeschwollen sein, sondern es muss hier was kaputt sein, weil sonst hat sich das Ganze hier nicht gelohnt.
Und jeder Footballer kennt es auch, wenn man dann wieder zum Training kommt und man wird gefragt, und was hat der Arzt gesagt, wie lange? Naja, er hat gesagt, so mindestens 4 Monate nicht. Du, wann warst du beim Arzt? Ah, letzte Woche, aber geht schon. Ja. Ich glaube, jeder kennt das. Ja, hat der Arzt gesagt, aber wer ist das schon? Ja. Kennt jeder, glaube ich, der Football spielt.
Wie gesagt, also ich glaube halt wirklich ist auch so die Akzeptanz. Und ich glaube, wenn das wirklich so, wie Björn es gesagt hat, wenn man damit schon groß wird, ne? Also weil bei uns war es wirklich so, okay, bist du verletzt oder tut's weh?
Ja, genau, das war
so
ich Football spielen gelernt.
Ja, genau. Ja, ja, ja. Bist du verletzt oder tut's weh? Und dann stehst du da und bis 16 und bist sowieso.
Tut nicht mal weh.
Ja, also nein, geht alles. Ne? Ja. So, Knochen guckt hier raus, ne? Arm ist in die falsche Richtung gebogen. So, nein, alles gut. Ne? Ja. Tut nur ein bisschen weh. So, ich glaube, es ist schon eine feine Linie und gerade in einem gewissen Alter müssen die Menschen, um diesen Sport zu lernen, auch irgendwo differenzieren können, bin ich verletzt oder tut's weh? Ein blauer Fleck tut weh, eine Prellung tut weh. Aber es ist halt, wie gesagt, man muss die Leute dafür sensibilisieren. Hey, du hattest eine ernsthafte Verletzung, Kreuzbandriss, sonst was, ne? Bänderriss im Knöchel. Lass uns drüber reden. Ne? Lass uns gucken, wie können wir das fixen? Wie fühlst du dich überhaupt, wenn du hier bist? Ne? Ich hatte beispielsweise auch in der Jugend hatte ich einen, der hatte sich einen Nackenwirbel gebrochen. Oh. Und der war im Trainingslager im darauffolgenden Jahr und der hat sich fast eingekackt. Also wir waren auf dem Bus und der hat zu mir gesagt, hey, weil ich da mein Team-Captain war, hat gesagt, ich pack das nicht. Ich fahre, sobald wir ankommen, fahre ich wieder ab. Und wir waren nicht auf dem Feld, wir waren nur im Mannschaftsbus. Mhm. Ne? Und das war auch so eine Situation, ne? wo ich mir gedacht hätte, hey, hätte mal jemand mit dem geredet. Ne? Weil
Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, was du gesagt hast mit, man muss diese Differenzierung lernen, ich glaube, das selektiert sich von ganz allein. So, also Leute, die nach einem blauen Fleck rumheulen, die spielen nicht, die spielen ja, das und stimmt. Dann sind sie weg. Ne? Also ich glaube, also wenn du lang genug spielst, dann heulen die wenigsten in dem Sinne
rum. Du lernst es,
du lernst das, genau, du lernst
es. Auf jeden Fall. Ja. Also das definitiv. Aber das ist halt schon etwas, wie du schon sagst, also damit sind wir groß geworden. Ne? Okay.
Unterhalte dich doch mal mit einem Fußballspieler und dann erzählst du ihm so, was deine Verletzungen sind. Da spielt der die ganze Saison wahrscheinlich nicht mehr mit.
Ja, auf jeden Fall.
Achso, ja, dann, was ist das? Der Blau, den hast du dir beim Football zu, das ist dein ganzer Oberschenkel ist blau. Also, ja.
Wir müssen jetzt nicht in die Richtung kommen, dass also andere Sportarten bashen.
Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube halt auch, also gerade in der NFL wird es ja auch immer penibler betrachtet, ne? Concussion Protocol, und das ist ja auch eine Gehirnerschütterung, da gab es ja auch in Deutschland einen Fall, der mir jetzt einfällt, von einem Bekannten von mir in Hamburg, der sehr traumatisch war. Das ist halt, also ich glaube einfach, und das ist aufgrund von finanzieller Knappheit natürlich, das ist jetzt eine ganz andere Diskussion von Verein, aber ich glaube einfach, dass vielleicht am Medical Staff und vielleicht was diese ganze Ausstattung angeht, wir waren immer sehr gesegnet in Hildesheim mit Claudi, die da sehr viel Herzblut eingesteckt hat, und Britt, die versucht haben, alles in die Wege zu leiten, um bestmöglich für uns da zu sein. Aber man muss halt irgendwo, wie man im Unternehmen einen gewissen Plan hat, einen Risikoplan oder einen Krisenplan, dass man sagt, okay, du hast eine Verletzung, das ist das Protokoll. Und da muss man sich einmal drüber Gedanken machen, dass man sagt, den Nummer rufst du an. Das ist dann beispielsweise Björn. Björn macht mit dir eine Sitzung, das geht dann über die Krankenkasse. Und dass du da dann halt dir auch mal Gedanken machst als Verein, wie wollen wir unsere Spieler abholen? Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was aktuell zumindest in der Vereinsstruktur zu kurz kommt, weil die so viele andere Baustellen haben. Ich glaube aber, das ist genau das, was du gesagt hast, Sensibilisierung für das Thema und dann aber auch einen Actionplan haben, was passiert, wenn du dich verletzt. Nicht nur, das ist wichtig, weil da musst du auch irgendwo eine Tat, also deinen Worten Taten folgen lassen und sagen, okay, das ist uns wichtig und das ist der Actionplan, den wir haben, wenn du dich verletzt.
Ja gut, das Ganze halt auch eine Folge hat. Also wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, also vielleicht haben wir ja mit dieser Serie auch so einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass die Menschen sich da über sowas Gedanken machen. Wenn ich mir bei den Vereinen was wünschen würde, dann wäre es ja so ein, sowas scheitert, darf nicht am Geld scheitern, dass man sich eher einen Import weniger holt, anstatt dass man so auf eine Betreuung verzichtet.
Ja.
Vielleicht ist es das, dass man versteht, dass das für die gesamte Mannschaft, für alle 50, 60 Leute sehr, sehr wichtig sein kann und dass es auf diese Art ja dann vielleicht auch annähernd finanzierbar ist oder eher darstellbar ist.
100%ig. Zumal ich glaube, also ich glaube die, also wie gesagt, ich kann es nur von außen betrachten. Ich glaube, es wird sich wenig Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Vereine auf dich zugekommen sind, so hey, können wir dich als Adresse nehmen? Weil letztendlich als Verein, wie viel Kosten hast du? Zip. Man geht zu Björn und man sagt, hey, ich möchte einen Termin bei dir haben. Und es ist nicht der Verein, der blecht, sondern es ist die Krankenkasse. Das heißt, irgendwo, also das darf eigentlich kein finanzielles Thema sein, so wie du schon sagst. Ne? Also es ja, darf kein
es muss
Thema
irgendwie machen, sein. Wenn muss es ja. umsetzbar. Also da muss ein Weg gefunden werden.
Genau.
Also da muss man halt Lösungen finden.
Genau.
Ich bedanke mich für eure Zeit.
Vielen Ebenso, Dank. Hat Spaß gemacht.
Tobi, hast du noch was?
Also wir reden ja oft über die NFL, aber das sind die Folgen, die wirklich was bringen und es macht immer wieder Spaß.
Kann ich nur so bestätigen. Also wenn euch diese Folgen gefallen hat, dann hört euch die Playlist an und liked uns auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Das fühlt sich richtig falsch an, das jetzt so am Abschluss von so einer ernsten Folge zu sagen. Aber ich bedanke mich. Schön, dass ihr da wart und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Macht's gut.